180 Folgen sind wir hier, die beleuchteten Brüder. Hallo Benni.
Hallo Tim.
Ich begrüße dich in meiner neuen Wohnung.
Wie schön.
Vielleicht heilt es noch.
Ja,
es
hört, man hört es ja hier schon.
Ja, sorry dafür, es ist noch ein bisschen Baustelle in meiner Welt, in deiner Welt wahrscheinlich tipptopp aufgeräumt.
Ja.
Und wohnlich.
Ja, man sieht, dass es hier einen Umzug stattgefunden hat, aber es ist nicht mein Maßstab.
Es gibt noch keine Bilder an den Wänden. Es
fehlt noch eine Lampe. Noch
kein Bücherregal, hier fehlt noch eine Lampe. Aber es ist auch schon ganz schön viel fertig. Aber weil ich natürlich ein riesen Anwesen bezogen bin, heilt es hier.
Ja, ich wundere mich allerdings dafür, dass hier, dass relativ viel in dem Raum steht, heilt es ziemlich doll.
Ja.
Was ist das, was viel schluckt? Pflanzen schlucken Bilder? Vorhänge auf jeden Fall.
Ja, da haben wir nur so dünne Dinger. Ich habe mich gefragt, ob das hilft, die Tür zuzumachen oder ob es das schlimmer macht, ob dann mehr Schall zurückgeworfen wird und weniger weggeht. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Ich kenne mich nicht aus.
Ich würde erstmal denken, wenn du sie zumachst, das ist eine weitere Wand, die den Schall zurückwirft.
Ja,
sonst verliert sich das da hinten und prallt in den Flur ab. Und
ja, also was da alles wegfliegt an Schall,
das
hört ihr nicht, ein Glück, aber den anderen Schall, der zurückkommt, also ihr hört ihn auch doppelt. Naja, ihr seid Kummer gewöhnt, wir auch. Hallo, wie geht's dir?
Ich habe schlimme Rückenschmerzen, habe ich dir eben schon erzählt. Ich kann jetzt über meinen Alter klagen.
Umzug hat nichts damit zu tun, haben wir gerade schon etabliert.
Nein, es ist nicht durch irgendetwas Akutes ausgelöst, es ist einfach nur, weil ich ein schlapper Sack bin mit zwei Kindern und einem Bürojob. Und es ist einfach, ich habe darüber vorhin, als ich losgefahren bin, habe ich nochmal nachgedacht, es ist so bekannt alles. Es ist so tausendmal in allen Ratgebern und überall breit getreten. Du musst was dafür tun, sonst wirst du... Und man ignoriert es, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht warum.
Na, weil man es nicht unmittelbar spürt, sondern...
Ja, jetzt spüre ich es unmittelbar.
Sind so Wenn-Dann-Geschichten, da kann man sich gut von freimachen.
Aber es ist so plausibel und man weiß es. Und man kann einfach wirklich relativ einfach... Es ist nicht, erfordert nicht so viel Disziplin, das Bare Minimum zu tun, um fit zu bleiben. Jede Bewegung hilft, heißt es immer. Man muss nicht gleich dieses Supersportsprogramm machen. Das ist sogar schädlich, wenn man sich zu viel vornimmt, sondern kleine Steps, ein bisschen. Und ich stehe da und denke, warum mache ich das nicht? Das wird sich so negativ auf mein Leben auswirken, die zweite Jahreshälfte, Lebenshälfte.
Du sprichst mit einem Raucher.
Also, ja, wie bescheuert
das ist,
bist
da
du?
Da ist das Ding auf 11 gedreht, würde ich mal sagen. Spätestens, wenn der Lungenkrebs blüht.
Ja, es ist so seltsam. Warum macht man das? Was ist da los?
Weiß ich nicht. Hedonismus?
Also, dass man nicht die Disziplin hat, wie du in der letzten Folge gesagt hast, geile Texte zu schreiben und sich wirklich durchzubeißen durch irgendwas und Exzellenz anzustreben. Okay.
Okay.
Aber das Bare Minimum hätte ich schon gerne. Ich möchte das einfach schaffen.
Aber du hast doch gerade vor dem Podcast erzählt, dass du jetzt so Rückenübungen machst und deinen Stehschreibtisch nutzt. Also, du machst doch jetzt was.
Ja, akut, weil ich jetzt Schmerzen habe. Und wenn die Schmerzen weg sind, dann benehme ich wieder Scheiße.
Meinst du?
Es ist so ähnlich wie mit dem Konsum von Lebensmitteln und
Alkohol.
Alkohol habe ich.
Wenn man so schwer verkartet ist und sich vornimmt, nie wieder so viel zu trinken, bis Alkohol, man wieder so schwer verkartet ist.
Da habe ich wirklich den Turnaround in meinem Leben geschafft.
Ja, so richtig schlimm verkatert war ich auch lange nicht mehr.
Super, sehr. Ich trinke einfach, ich habe das irgendwann mal, habe ich gesagt, bewusst gemacht. Und seitdem trinke ich so viel weniger. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mir dadurch viel besser geht, weil ich auch vorher nicht so ein krasser Trinker war jetzt. Aber es ist trotzdem, glaube ich, gut für mich. Und das habe ich mir bewusst vorgenommen. Also okay, ich kann doch was schaffen.
Siehst du?
Das gibt Hoffnung.
Ja. Jetzt wende deinen nicht vorhandenen Alkoholismus, den du besiegt hast, an auf deinen kaputten Rücken.
Ja. Konsequent weiter Fahrrad fahren, mehr bewegen.
Das gute Wetter spielt jetzt auch in die
Karten. Ich mache sowas zum Beispiel immer, dass ich immer, wenn ich kann, Treppen nehme statt Rolltreppen.
Aber das war doch immer schon so.
Immer Treppen statt Fahrstühlen, ja. Es gibt so Sachen, die mache ich.
Hatte ich also nicht davor bewahrt.
Nee, die habe ich trotzdem. Wer weiß, wie schlimm es sonst wäre.
Das stimmt.
Der wäre jetzt nicht hier, sondern würde weinen. Im Bett, im Krankenhaus.
Das wäre eine anstrengende Folge.
Ja.
Aber
so geht's mir.
So geht's dir.
Aber auch geht's mir so, dass ich eben auf dem Weg hierher mit dem Fahrrad von der Innenstadt an der Kreuzung hielt und hochguckte, und jetzt sind ja überall die Kirschblüten und so weiter. Ne? Und da war aber schon so ein richtiger, ich weiß gar nicht, was das war, eine Kastanie, war irgendein Baum schon richtig mit fettgrünen Blättern. Und dann hat es mich ereilt, dass diese ganzen kleinen Schritte jetzt hinter uns sind. Und diese kleinen Schritte, die ersten Krokusse kommen.
Ach so, und jetzt beginnt die Explosion.
Ich war richtig gerührt davon, wie doll man sich darauf verlassen kann, dass es wiederkommt. Immer, jedes Jahr.
Ja, das stimmt. In einer Welt, wo nichts mehr sicher ist, ist das noch sicher.
Solange, bis es nicht mehr sicher ist. Weil auch das sich dann ändert. Donald Trump möchte jetzt den Klimawandel als gute Sache branden.
Wirklich?
Ja.
Oh Gott, ey. Ich krieg das nicht mehr mit. Also ich verfolge das durchaus, aber es ist einfach zu viel.
Der hat schon mal irgendwann sowieso was gesagt, wie dann gibt es mehr Häuser am Strand und so.
Mhm.
Das ist einfach gut. Er ist einfach ein positiver Visionär. Nicht so ein Schwarzmaler.
Das stimmt. Das ist einfach gut. Ein Mann der Hoffnung.
Ja.
Das ist sein Motto. Ja, gleichzeitig habe ich gerade eben, bevor du gekommen bist, gesehen, Sonntagsumfrage, AfD 24%.
Ja.
Was ist da los? Was sind das denn für Leute? Also was sind es für Leute, die bei der echten Wahl vor wenigen Wochen nicht AfD gewählt haben und in dieser Zwischenzeit das Gefühl bekommen haben, meine Stimme wäre da doch besser
aufgehoben. Das sind die Leute aus Kühlungsborn, da, die von der CDU, die ausgetreten sind. Weil die CDU sich von der Schuldenbremse abwendet. Das sind die Leute, die für die Schuldenbremse einstehen.
Das
die
kann man
jetzt nur noch bei der AfD.
Menge Leute.
Ja.
Dann sollen die doch lieber zurück zur FDP gehen.
Nee, das kann ja auch, das ist ja im Bereich der statistischen Unschärfe.
Ja.
Du kannst zum selben Zeitpunkt 5 verschiedene Umfragen machen und hast plus minus 2%.
Ja.
Insofern kann das auch einfach sein, dass alle immer noch auf demselben Dampfer sind wie bei der Wahl.
Und einfach mehr von denen gepickt wurden bei der, ja, bei der Erhebung. Naja. Aber gute Nachrichten gibt es auch.
Aus Frankreich.
Aus Frankreich. Die halb- oder vollweisen Marine Le Pen. Ich weiß nicht, ob ihre Mutter noch lebt. Aber den Tod ihres Vaters habe ich besprochen. Nee, vielleicht hatte sie keine Mutter. Das würde ihren schlechten Charakter vielleicht ein bisschen erklären. Weiß ich nicht, ob es das erklärt. Es gibt bestimmt Menschen.
Das ist ein Indiz.
Also wir reden jetzt wirklich nicht von Leuten, die ohne Mutter aufgewachsen sind, sondern einfach von vornherein
keine Mutter haben, weil sie irgendwie so eine Züchtung sind.
Ja, genau, so eine faschistische Züchtung aus einem.
Jean, wie heißt er, der Tode? Jean-Marie?
Jean-Marie.
Jean-Marie hat seine Tochter Marine genannt?
Ja.
Das ist ein krasser Egozentriker. Also Jean-Marie hat irgendwie so mit Reagenzgläsern.
Ja. Und da ist dann dieser Unfall rausgekommen und sie wird bei der nächsten Wahl aller Voraussicht nach nicht gewählt werden dürfen.
Ja, rechtlich, denn sie wurde verurteilt aufgrund der Veruntreuung von EU-Geldern. Also wenn du EU-Parlamentarierin bist, bekommst du halt so eine Pauschale, mit der du Leute in deinen Büros anstellen kannst.
Mehrere Millionen Euro.
Also es ging ja über Jahre.
Ja.
Also, du bekommst nicht mehrere Millionen so zack.
Jetzt stell mal jemanden ein.
Und das galt ja für irgendwie mehrere ihrer ersten, wurden ja 8 Leute, glaube ich, mit ihr zusammen angeklagt.
Ja.
Aus ihrer Fraktion. Und sie hat diese Gelder für ihre eigenen Bodyguards, aber auch für Leute, die für die Partei arbeiten, eingesetzt. Und für das Rassemblement National. Und als Verteidigungsstrategie, hast du gehört, was sie da gesagt hat?
Ich glaube ja, aber ich weiß es gar nicht.
Sie hat gesagt, Politik funktioniert so nicht.
Ja,
die stimmt. Grenzen der Parteiarbeit, der parteipolitischen Arbeit sind fließend.
Ja.
Ja, genau, das ist dein Problem. Ja. Dafür wirst du verknackt, du blöde Frau. Ja.
Ich musste auch ein bisschen über das Internet lachen, weil Viktor Orban und die ganze andere Bagage, die sich jetzt ja ganz doll auf ihre Seite stellen, sagen, das ist ja super undemokratisch.
Ja.
Also es ist wohl auch ein sehr hartes Urteil, so liest es sich in neutralen Kommentaren, aber durchaus gerechtfertigt. Der hat ja getwittert, sage ich jetzt einfach mal, Je suis Marine.
Ja.
Und also was eine Geschmacklosigkeit sondergleichen ist, wenn man sich überlegt, wo es herkommt, aber davon mal ganz ab. Wie ich glaube, Ricarda Lang hat das retweetet und dazu geschrieben, as in you are corrupt too. Und es scheint ja wohl so zu sein. Also Ricarda Lang hat ein richtig gutes Twitter-Game, kann ich sehr empfehlen. Die ist, und vor allem seitdem sie nicht mehr in politischer Verantwortung steht, ist sie relativ scharf in ihren Kommentaren hier und da.
Das ist ja super lustig.
Ja. Ja. Ich glaube, noch dahinter kam noch We Know oder so. Also ja, war stark.
Ja.
Und letzten Endes muss man sagen, da wird einfach Recht angewendet.
Ja.
Das, was diese ganzen rechten Leute immer wollen und fordern, also anscheinend wollen, aber nicht, wenn es gegen einen der Iren geht.
Nein, auch außer es ist ein Ire. Entschuldigung. Jetzt gab es viele Kommentare. Es haben sich auch moderate PolitikerInnen geäußert, viele JournalistInnen haben sich geäußert, dass das ja falsch sei, weil man so eine Person ja an der Wahlurne abwählen müsse und nicht rechtlich, weil das ja im Zweifel so märtyrermäßig Effekte erzeugen würde. Ich teile die Analyse, dass das dazu führen kann, dass es Solidarisierungseffekte gibt und dass das so, dass das ein Problem ist. Aber so ein Kommentar wie, das ist der falsche Weg, verstehe ich nicht. Richtig. Oder ich bin naiv. Denn ich würde einfach denken, dass das Recht sich nicht aussuchen kann, ob etwas politisch opportun ist oder nicht, sondern einfach angewendet wird.
Und das ist einfach eine absolute Grundlage für einen Rechtsstaat, dass die Justiz unabhängig von solchen Dingen einfach funktioniert.
Also wenn du jetzt sagst, freut euch nicht zu doll, liebe Leute, das kann nach hinten losgehen, okay.
Ja.
Aber das ist ein doofes Urteil. Natürlich kann man Urteile kritisieren, weil du sagst ja aus dem Harten, es gibt ja Auslegungen durchaus, aber das ist Sache der Gerichte.
Ja.
Und das kann man kann es kommentieren, aber man kann einfach nicht sagen, dass das ein falsches Urteil ist.
Der unabhängigen Gerichte.
Ja, die in Frankreich gut funktionieren.
Offensichtlich.
Ja, das ist die weg. Und jetzt kommt der 29-jährige, der sieht auch aus wie aus dem Reagenzglas. Ich glaube, die ganze Partei kommt daher. Sie haben alle keine Mütter.
Es geht ja da.
Die Partei ohne Mütter.
Es gibt ja Leute, die davon ausgehen, dass diese... In Frankreich auch noch doppelwitzig. Heißt Kartoffel, oder nicht?
Ja, aber wird anders geschrieben.
Ja, wird anders geschrieben.
Natürlich gibt es aber 8 Buchstaben hinten dran.
Also das mögliche Ende dieser Partei sein könnte, was natürlich nicht bedeutet, dass die ganzen anderen Leute, die da sich engagiert haben, ist weggehen. Das Ende der Partei? Naja, wenn Le Pen nicht gewählt werden kann, so die Einschätzung, dass einfach die Partei dann auch so wie bei Bündnis Sarah Wagenknecht, wenn da jetzt Sarah Wagenknecht nicht gewählt werden könnte.
Ja, aber das RN ist ja eine riesengroße Partei mit ganz vielen Leuten, die überall schon in den Parlamenten sitzen.
Ja, aber ganz doll ja auf sie zugeschnitten. Also sie ist ja auf jeden Fall das Gesicht und es gibt garantiert...
Aber sie kann ja weiterhin alles bestimmen aus dem Knast. Beziehungsweise mit ihrer Fußfessel, die sie tragen.
Mit der Fußfessel, ja.
So wie Sarkozy.
Ja, richtig.
Das haben die jetzt gemein, die beiden. Eine Fußfessel. Wobei Sarkozy hat, glaube ich, keine mehr.
Ich glaube auch nicht. Der hat das, glaube ich, abgesessen.
Sarko.
Der ist jetzt wieder rehabilitiert.
Ja, aber nee, also ich kann mir vorstellen, dass sie weiterhin einfach krass Einfluss ausübt auf die Partei und das einfach weiterhin so ist und dass sie da ihren Batrella oder wie er heißt, Jordan, jetzt da vorne stellen und der dann die Leute zieht.
Schauen wir mal, ob der genauso ziehen kann wie...
Sie kann ja weiter Wahlkampf machen. Das hält, sie, hält ja niemand sie
das vor. Das stimmt, ja. Nur weil sie nicht gewählt werden kann, kann sie ja trotzdem auftreten. Das ist richtig. Naja.
Trotzdem gut, dass sie... Und sie musste noch richtig Kohle zahlen.
Ja.
100.000 Euro?
Ich glaube, mehr sogar.
100 Millionen?
Nicht so viel.
Sagen wir es mal 100. kann sie sich leisten.
Was in den vergangenen Tagen ebenfalls passiert ist, ist, dass der Motherfucker Gil wieder ein Interview gegeben hat. Hast du es mitbekommen?
Nein, das habe ich nicht mitbekommen.
Ich habe es genannt, Gils niederträchtiges Interview. Also erstmal Opfer-Dasein. Er ist echt ein Opfer. So stellt er sich dar. Ich will jetzt mich auch gar nicht zu viel drüber lustig machen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es keine leichte Zeit für ihn war in den letzten Jahren, wenn er das auch durchaus hier und da ein wenig selbst verursacht hat. Aber er hat jetzt tatsächlich sich ich habe das hier offen, deswegen muss ich hier mal kurz rüber gucken auf meinen Laptop, er hat sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, er sollte, so haben die Anwälte ihm geraten, die Schuld auf sich nehmen. Und er habe das er hat es wohl gesagt, damit das Verfahren eingestellt wird, um diese schwere Zeit zu beenden. Nicht.
Er hatte doch gar keine schwere Zeit, bis er...
Er hatte eine sehr schwere Zeit.
Ach so, weil es schon alles rauskam, bevor er... Ja, okay.
Ja, richtig.
Ja.
Und generell es ja berechtigte Zweifel gab. Auch noch, also das ist ja nicht verurteilt worden, sondern...
Also sein Narrativ ist, er ist weiterhin komplett unschuldig. Alles ist erstunken und gelogen. Und er hat nur deswegen das zugegeben, Weil das diese Lügerei ihn so fertig gemacht hat?
Ich habe die Schuld auf mich genommen, um dem ein Ende zu setzen, ist das Zitat.
Also kein Schuldbewusstsein nach wie vor?
Offensichtlich nicht. Also er hat es nicht so eindeutig abgestritten, aber es liest sich oder hörte sich sehr, ich habe es auch im Bild gesehen, sehr danach an, als würde er eigentlich sagen wollen, ey Leute, ich habe das jetzt einfach nur gesagt, weil ich das sollte, aber nicht, weil das stimmt. Okay.
Ein Glück. Ich hatte irgendwie kurz Sorge, dass wir jetzt schon wieder eine Kehrtwende machen müssen hier.
Nee.
Wir sind weiterhin auf dem, gilt es ein niederträchtiger Sack.
Er sagte auch, ich will einfach wieder auftreten dürfen, damit ich mir eine Wohnung in München bei meinen Kindern leisten kann. Mhm. Weil er hat vorher in München gewohnt und seitdem sein Skandal war, keine Auftritte mehr, kein Geld mehr, nun musste er da raus.
Ja.
Jetzt will er wieder aber nach München ziehen und deswegen macht er jetzt einen Song und die Single heißt Korrektur der Zeit.
Oh Scheiße.
Sein erstes Konzert in Bochum. Da läuft der Vorverkauf wohl schleppend. Und selber sagte noch, sein Manager, sein neuer, hätte ihm dazu geraten, dieses Interview zu geben und lässt sich noch zitieren mit den Worten, ich habe Angst, dass ich alles noch schlimmer mache, als es schon ist.
Gail, du hast es schon wieder in unserem Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob dir das hilft.
Nö.
Ich kaufe mir kein Ticket.
Ich kaufe mir auch kein Ticket. Aber hätte ich auch sonst nicht gemacht.
Nee, es gibt keine Welt, in der ich das getan hätte.
Okay.
Im Multiversum.
Dann ist mir aufgefallen, ich habe heute den Podcast von vorletzter Woche gehört und ich habe den Eindruck gehabt, wir waren, insbesondere ich, aber auch du, sehr unterspannt über die ganze Dauer.
Unterspannt?
Unterspannt.
Also so sackig?
Sackig, aber irgendwie hatte es eine beruhigende Wirkung.
Also, ach so.
Das war gar nicht nur negativ, aber wir hatten nicht viel Energie. Das war nicht gut geeignet zum Joggen. Ich bin heute gejoggt und habe den dabei gehört. Das war nicht gut. Also die Folge eignet sich nicht gut zum Joggen.
Aber hat eine positiv unterspannte Qualität.
Genau. Wir haben uns ja am Ende der Folge gefragt, was es für eine Folge war und dass es ja keine besondere war. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war doch recht besonders.
War das sehr besonders.
Weil unterspannt und
so kennt man uns nicht.
Wenig Energie.
Heute ist zum ersten Mal seit 3 Monaten ein Video auf unserem YouTube-Kanal erschienen.
Ja, habe auch mir das Video schon angeguckt.
Nichts.
Ja, wirklich. Habe ich mich gefreut.
Es war schon ungefähr zu 4/5 fertig seit 3 Monaten.
Ja.
Da war der letzte Weg nicht mehr weit zu gehen. Da könnt ihr uns sehen, wie wir vor 4 Jahren einmal auf dem Sofa sitzen und Quatsch reden, während am Rande unserer Livestreams.
Bei den Livestream-Outtakes Nummer?
31.
31, ich dachte jetzt 8 oder so. Nee. 31?
31 Folgen gibt es schon. Und ich habe heute geguckt, es gibt noch 55 Stunden Rohmaterial.
Mit 2. Ja, viel
zwischen
Spaß.
Damals und heute.
Man braucht Hobbys. Gut, dass du so gut vor dem Bildschirm sitzen kannst, ohne dass du
Rückenschmerzen
bekommst. Körperliche Beschwerden bekommst.
Ich habe ja den Swapper, auf dem du meistens sitzt, diesen Hüpfstuhl. Und wenn man den richtig benutzt, ist das ein sehr rückenschonender Stuhl.
Mhm. Wenn man ihn richtig benutzt.
Ja, also wenn man sich so ein bisschen nach vorne die Beine, also nicht einfach nur so wie ein Sack draufhängt, sondern aktiv sitzt.
Ist ja generell ganz gut und dafür brauchen wir aber keinen Swapper.
Nein, aber der hilft, der unterstützt das.
Weil er keine Lehne hat.
Weil er keine Lehne hat, sonst purzelt man runter. Das ist schlecht.
Ich muss noch erzählen und Achtung, Achtung, wir werden wieder in die Vergangenheit gucken in diesem Podcast, aber noch nicht jetzt gleich, sondern erst möchte ich noch von einem Erlebnis erzählen von vor ungefähr einer Woche. Da war ich mit meiner Frau gemein, vor heute genau einer Woche. Heute ist der 1. April. April?
Oh, das stimmt, heute ist der 1. April. Ich wurde von niemandem in den April geschickt. Oder vielleicht doch.
Und du weißt es nur
noch
nicht.
Ich weiß es nicht. Nö, ich glaube nicht.
Ich bin gar nicht umgezogen. Nee, das funktioniert nicht. 1. April, 17.39 Uhr. Früh, du bist nach der Arbeit hierher gekommen.
Ja.
Und heute vor einer Woche war ich mit meiner Frau bei Thorsten Sträter in der Barclays Arena, in der ausverkauften Barclays Arena, ganz beeindruckend. Und da sind wir mit dem Bus hingefahren, kann man durchfahren von da hinten. Und im Bus habe ich so, weil wir waren ja zu zweit, deswegen hatte ich keine Kopfhörer drin. Ich bin ja nicht häufig in öffentlichen Nahverkehr ohne Kopfhörer. Deswegen ist es immer ein Erlebnis. Und da konnte ich dann auch einem Gespräch lauschen von zwei, ich sag mal, älteren Damen, die auch auf dem Weg offensichtlich dahin waren. Das habe ich dem Gespräch entnommen. Mhm. Und ich musste so schmunzeln, weil, also ich gehe ja schon mein ganzes Jugend- und Erwachsenenleben regelmäßig auf irgendwelche Konzerte, Veranstaltungen, Theater, Lesungen, whatever. Aber jetzt bin ich in einem Alter angekommen, wo ich das Publikum teile mit Leuten, die auf dem Weg dahin sagen, ja, ich habe heute auch meine Thrombosestrümpfe angezogen, weil wenn man da so lange sitzt mit den angewinkelten Knien, dann kriege ich immer so dicke Beine.
Aber das liegt nicht nur, ich meine, du gehst jetzt zu Thorsten Sträter.
Ja, ich weiß.
Das ist da liegt
bei natürlich. Paula Hartmann ist das wahrscheinlich eher nicht der Fall. Aber trotzdem musste ich, also das ist so eine, vielleicht wäre ich auch einfach früher nicht zu Thorsten Sträter gegangen.
Wärst du wahrscheinlich nicht.
Überhaupt zu so Sitzveranstaltungen wäre ich eher nicht gegangen oder also zumindest nicht für das Geld.
Das habe ich schon gemacht.
Aber das war
als heute.
Musste ich trotzdem lachen.
Thorsten Sträter, das halt so, das sind meine Eltern finden den halt gut.
Ja.
Das ist so die Generation.
Das war auch eine extrem große Range an Altern, die da so verteilt waren. Also wir waren auf jeden Fall nicht die Jüngsten, aber ich glaube schon unterm Durchschnitt.
War es denn gut?
Es war gut, es war lang. Er hat um 7:45 angefangen, hatte eine Pause drin und war kurz nach 11:30 fertig.
Oh krass. Da gab es auch Probleme mit der Thrombose.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist wahrscheinlich die ein oder andere Lungenembolie entstanden, an dem Abend, kann ich mir vorstellen. Aber ja, man hat ihm richtig doll angemerkt, dass er sehr viel Spaß auf der Bühne hatte und einfach nicht loslassen konnte. Also er hat es auch immer wieder thematisiert, dass er das jetzt wirklich gerade sehr, sehr in die Länge zieht. Aber ja, fühlte sich halt danach. War ganz gut. Hat Spaß gemacht. Reicht jetzt auch einmal. Muss ich jetzt nicht nochmal sehen, aber es war gut. Und jetzt teile ich mir mein Publikum mit Thrombosestrom. Das klingt so, als wäre das mein Publikum. Ist nicht so.
Nee, deine Crowd. Auch nicht deine Crowd. Deine Crew. Deine Peers.
Meine Peers.
Deine Peers haben Thrombose.
Nein, sie wollen sie verhindern. Und dann könnte ich dir noch eine Sache erzählen, wenn du möchtest. Du guckst schon so aufgeregt in dein Handy.
Nur bevor wir gleich wechseln zu den Dings, habe ich auch noch ein paar Sachen. Aber mach jetzt mal deine ganzen Sachen fertig. Mhm.
Dann möchte ich noch einmal ganz kurz berichten. Ich habe das in der letzten Folge so einen Nebensatz so reingeworfen, aber das birgt noch eine gute Geschichte. Nämlich, wir haben ja im Zuge des Umzuges viele Dinge verkauft, so auch unsere Gartenmöbel, die bei uns auf dem großen Balkon gestanden haben. Davon habe ich kurz erzählt, aber nicht, was da los war. Also man muss sagen, ich war in den letzten Tagen und Wochen, bevor dieser Umzug stattgefunden hat, in einer sehr euphorisierten, guten Stimmung. Hatte sehr gute Laune. Es war auch da schon viel Arbeit, die man aber so gerne gemacht hat, weil man wusste, wofür. Es ging voran, der Tag rückte näher und es war alles schön. Und dann sind wir auch kurz bevor wir das, also bevor es zu spät ist, noch diese Möbel losgeworden, was lange Zeit sich nicht so angedeutet hat. Und dann kam da ein nettes Paar. Sie hieß Tatjana mit Z. Wie er hieß, weiß ich nicht. Und dieser Tisch war sackschwer, also wirklich eine richtig massiv schwere Tischplatte da und groß auch.
Konnte man die runternehmen vom Tisch, die Platte?
Ich habe die Beine abgeschraubt.
Okay.
Genau, das ist halt eine große massive Steintischplatte im Wesentlichen, also wirklich bockschwer. Und als die beiden kamen, um das abzuholen, war ich sehr gut drauf und dann haben die sich so zu zweit schon daran gemacht und dann habe ich gesagt, ich kann auch helfen, das runterzutragen, weil das halt echt schwer ist. Und sie war halt eine eher kleine, zierliche Frau, die das sicherlich geschafft hätte. Aber ich habe es halt angeboten. Sie meinte, oh ja, sehr gerne. Und dann habe ich das mit ihm zusammen gemacht. Und ich war die ganze Zeit in einem Modus, wie du mich wahrscheinlich so noch nie oder wenn schon sehr lange nicht mehr gesehen hast. Es ist so gut zusammengefasst, als wir soweit fertig waren und ich dann zu meiner Frau zurückkam, habe ich sie nur angeguckt, den Kopf geschüttelt und habe gesagt, wie charming kann man eigentlich sein? Und ich meinte mich selbst. Ich war so gut aufgelegt, ich war schlagfertig, ich war witzig, da kamen die anderen beiden gar nicht mit. Das war richtig interessant und hat ganz viel Spaß gemacht.
Und kam das daher, dass dir der bevorstehende Umzug so gute Laune gemacht hat?
Ich war einfach generell sehr gut drauf.
Tim, oder?
Es ist ja meine Theorie, dass ich jetzt auch ein bisschen neuer Tim werde, weil ich ja auch schon...
Ekelhaft, hast du gesagt.
Ein bisschen ekelhaft und ich mich ja auch schon...
Charming und ekelhaft.
Ja, das sind meine beiden Pole ab jetzt. das war vielleicht so ein erster Dip in mein neues Ich.
Okay.
Jetzt bin ich hier.
Jetzt bist du hier. Ja, erzähl mal überhaupt. Ich meine, das ist jetzt ein neues Kapitel. Du hattest eine Woche Urlaub.
Ja.
Da habt ihr wahrscheinlich hier auch viel gemacht, aber trotzdem, ihr hattet ja frei.
Ja, aber trotzdem. Also wir haben wirklich die Woche Urlaub im Grunde ausschließlich hierfür genutzt. Und für die Thorstensträte.
Aber habt ihr hier schon mal eure Hut erkundet?
Gibt's nicht wirklich, nein. Wir waren einmal essen mit Anne zusammen, liebe Grüße, hier in der Straße bei einem Italiener, bei Mario. Das war ganz nett. War nicht der geilste Italiener, ehrlicherweise, aber war trotzdem cool, das in 3 Minuten Fußwegnähe zu haben. Jetzt erzähle ich allen Leuten, wo ich wohne, ne? Nicht googeln, wo Mario, wobei es gibt sehr viele Marios bestimmt.
Alter, aber du hattest auch ungefähr in deinem alten Zuhause auch ungefähr 3 Minuten Entfernung in Italien. Na, nicht ganz 3 Minuten.
Wo?
Naja, am Holzbeleg. Nicht auch noch das jetzt.
Nee, aber doch nicht 3 Minuten.
Nee.
Das sind eher so 15.
Mit dem Fahrrad.
Ja, du immer mit deinem Fahrrad. Haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Nee, ist gut. Ich fühle mich wohl. Ich brauche nur noch ein Drittel der Zeit zur Arbeit und zurück, wodurch ich mich aber auch weniger bewege.
Ah ja, aber du warst ja auch joggen.
Ja.
Das meine Nase juckt.
Ja, macht nichts. Jetzt juckt meine auch, weil du es gesagt hast.
Also es ist noch nicht viel passiert, aber es geht dir gut.
Ja.
Schön.
Ja, und ich habe...
Bei euch oben ist jetzt immer einfach alles dunkel. Das ist seltsam, wenn ich in der Küche bin. Ist da alles dunkel gegenüber.
Aber ich glaube, heute sollten da... Du warst heute noch nicht da, ne?
Nee.
Also heute sollte eigentlich offiziell der...
Am Wochenende.
Ach, am Wochenende.
Nicht so spannend. Ist noch dunkel.
Ist noch dunkel. Okay. Ja, ich fühle mich wohl. Mir geht's gut. Und diese Woche hier renovieren hat mich auch nochmal zu einem neuen Tim werden lassen, nämlich zu einem Handwerker.
Der Crafty Guy.
Crafty Guy. Ich habe schon gesagt, wenn wir hier alles fertig haben, dann müssen wir als nächstes ein Haus bauen.
Mhm.
Weil ich fühle mich wie Paul McCartney. Ich kann jetzt Paul McCartney so gut nachvollziehen.
Fixen
Gehol, der sich ja damals, als ihm das alles zu viel wurde mit den Beatles, irgendwo auf dem Land so ein super baufälliges Haus gekauft hat, damit er da einfach heimwerken kann.
Ja.
Weil das was Befriedigendes hat. Und das kann ich nachvollziehen. So eine Küche selber zu bauen ist anstrengend und nervt und man braucht gutes Werkzeug. Aber wenn man die dann steht, dann fühlt man sich gut. Wenn man das Wasser laufen lässt und die Geschirrmaschine und die Waschmaschine und man hat diese ganze Abflussverkabelung selber dran gemacht und alles bleibt trocken und fließt dahin, wo es hinfließen soll, fühlt sich gut an.
Mhm.
Ich habe so viele Löcher gebohrt. Ich habe eine neue Bohrmaschine gekauft.
Mhm.
Das hätte ich mal vorher machen sollen, weil die alte war scheiße. Und mit der neuen habe ich ein so viel besseres Leben.
Ich habe ja auch schon ein paar Mal solche Stories erzählt, dass ich jetzt Crafty Guy und Bauer-Typ bin und
ja.
So. Und dass das ein geiles Gefühl ist. Aber ich habe mich gerade wieder sehr zurückversetzt zu mir selber von früher, als ich... wir haben auch eine Bohrmaschine. Und mit der Bohrmaschine sind wir aber irgendwie in dem Haus, seit wir da wohnen, ein paar Wände immer nicht reingekommen.
Mhm.
Das nervt. Und da habe ich erzählt, das ist scheiße. Und dann dachte ich mir, wir haben einfach eine scheiß Bohrmaschine. Und habe mir dann neulich mal eine ausgeliehen für irgendwas, wo es nicht weiterging. Und brauchte die jetzt wieder und war nicht verfügbar. Haben wir einen anderen Nachbarn gefragt und der kam dann mit und war dann gleich so, ja, wo wollt ihr, habt ihr schon angezeichnet, wo wollt ihr denn? Und ich war, nee, gib mir einfach, ich will jetzt gar nicht irgendwie so, nee, zeig mal da eure Bohrmaschine. Was habt ihr denn für eine? Und ich, ja, keine Ahnung, so eine normale, hat keine Schlagbohrmaschine. Aber was denn für eine? Ich, ja, zeig mal. Bin ich mit ihm im Keller gegangen, die gezeigt und habe diese Verpackung genommen, steht drauf Schlagbohrmaschine. Also, okay. Ich habe mich immer schon gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einer Schlagbohrmaschine und einer Bohrmaschine, weil ich dachte, das ist immer das Gleiche. Und turns out, ist auch das Gleiche. Und dann hat er die rausgenommen und meinte, ja, aber ich habe hier einfach auch den Schalter nicht auf Schlagbohr gestellt. Das habe ich einfach seit 7 Jahren versucht. Ich weiß noch, ich jetzt erzählt habe, dass ich dieses Regal anbohren wollte und mega frustriert war und so. Ja, weil ich nicht auf Schlag gedrückt habe. Und das andere Ding, dieser Glasschrank, den man nicht anbohren konnte, weil ich nicht auf Schlagen gedrückt habe. Und so ging das jetzt die ganzen letzten Jahre. Und ich habe immer diese Bohrmaschine verflucht, aber hätte ich mich selber verfluchen sollen. Oder einfach nur diesen Schalter
umlegen. Also habt ihr wahrscheinlich doch eine ganz gute Bohrmaschine.
Wir haben einfach so eine normale Bosch, was man halt so hat. Das ist jetzt keine Profimaschine, aber ich glaube, dass die reicht. Für was man halt so im Haus machen will. Ja, und das war ein bisschen blamabel. Ich habe aber, ich habe es mit Würde getragen alles und habe mich bedankt und dann nur den riesengroßen Bohrkopf genommen. Wir wollen nämlich eine Hängematte in unserem Wohnzimmer jetzt aufhängen.
Im Wohnzimmer?
Ja, da wo das Kinderschlagzeug steht.
Ja.
Da kommt jetzt eine Hängematte rein.
Was passiert mit dem Kinderschlagzeug?
Keine Ahnung. Kommt in den Keller.
Wird das nicht vermisst?
Ja, wir wollen das so machen, dass wir es mal wegtun und nach einem halben Jahr wieder hinstellen und dann wird es wieder benutzt.
Ah, okay. So wie man mit Katzenspielzeug umgeht, dass man den erstmal wegnimmt, genau, damit sie es wieder spannend finden.
Ein guter Freund von uns macht das so, der geht immer wenn die Kinder nicht aufräumen, dann sagt er denen das ein paar Mal, wenn die es nicht machen, dann geht er mit so einer Kiste durch und alles, was nicht aufgeräumt ist, tut er in die Kiste und packt auf den Dachboden. Und nach einem halben Jahr holt er es raus und die Kinder sind immer mega begeistert und entdecken ganz viel neu.
Also es ist eine positive Bestärkung darin, nicht aufzuräumen, weil sie dann in einem halben Jahr eine gute Zeit haben werden.
Ich weiß nicht, ob sie das checken und die Sachen sind ja auch erstmal weg dann.
Ja.
Aber du räumst auf und investierst in die glückliche Zukunft deiner Kinder.
Was kann man daraus lernen? Wenn man etwas, was man mag, nicht hat, freut man sich, wenn man es wieder hat.
Ja, das ist so, wie wenn du dich freust, wenn du 50 Euro in einer alten Tasche findest.
Oder? Ja, oh, das habe ich nämlich verpasst. Das wird jetzt nicht sehr interessant, aber ich habe ja wirklich seit Jahren das immer so gemacht, dass ich mir einen Fuffi in meine Winterjacke getan habe und die dann irgendwann im Keller gewandert ist. Und der Zeitpunkt war jetzt schon. Ich habe die 50 Euro vergessen.
Nächste Winter wird traurig.
Traurig, ohne Bargeld. Naja.
Musst du sparen jetzt irgendwo anders.
Was hast du noch?
Ich habe neulich so ein Dagobert voll mit kleinen Münzen zur Bank gebracht.
Mhm. Ich weiß genau welchen Dagobert. Mhm.
Für die Kinder mitgekommen. Und dann waren die so, oh, wie viele sind denn das? Weil wir können hier nur bis zu einer bestimmten Kilomenge.
Ja, genau. Ein Kilo wird da gerechnet.
Das war. Und es war zum Glück nicht zu viel. Ich habe noch eine kleine Story aus Berlin. Als ich das letzte Mal in Berlin war und zum Bundesrat musste, war da vor mir so eine, ich hatte es relativ eilig, und vor mir war so eine riesige Schülerinnen-Besuchergruppe, Besuchsgruppe. Und die haben den Eingang da verstopft mit ihren ganzen Rucksäcken und so. Und dann bin ich halt hinter denen und so langsam durch diese Schleuse da, muss man sich da so rein, damit man keine Bomben reinbringt. Und dann wollten irgendwelche Kinder was von der einen Lehrerin. Und haben immer gesagt, hier, und dann, machen wir gleich. Und dann hat die irgendwann so gesagt, so, ja, jetzt geht mal rein. Und dann hat dieses eine Kind sich umgedreht und hat gesagt, wissen Sie, was ja heißt? Wissen Sie, was ja heißt? Und ich dachte so, ja, das heißt, leck mich am Arsch, ich weiß, das ist nicht so originell, ich weiß. Wissen Sie? Und dann hat sie die Lehrerin nicht reagiert, weil die hatte diese ganzen Kinder da durchzuschleusen und so weiter. Und irgendwann, und es war so eine unangenehme Situation, weil die Lehrerin war nicht interessiert. Das Kind hatte diesen tollen Witz auf der Zunge und ja, fand es super originell, musste es aber zu oft wiederholen, als dass es noch gezogen hätte. Und dann hat sie irgendwann das gesagt. Das heißt, leck mich am Arsch. Und die Lehrerin hat es nicht verstanden, weil sie das Zitat nicht kennt. Ich weiß nicht, ob es nur von Werner kommt. Ich kenne es nur von Werner.
Mhm.
Ich glaube, dass es daher kommt.
Gute Frage. Aber wenn er hat es sich so eingesickert ins kulturelle deutsche Gedächtnis, dass es, glaube ich, auch unabhängig von Werner funktioniert.
Leck mich am Arsch, Röhrig.
Ja.
Oder Eckhardt? Nee, ich glaube Röhrig. Ja. So, einfach klassisches Werner-Zitat. Und ich stand dahinter und habe diese ganze Szene beobachtet und es war irgendwie so. Also erstens habe ich gedacht, ja, das hat sie halt auch gesagt. Sie hat halt, ja, es war einfach genau, das hat sie nicht interessiert.
Ja.
Und die Kinder haben aber nicht verstanden, das leck mich am Arsch, du kannst mich mal heißt.
Ah.
Sondern es war so literally.
Ja.
Und sie haben einfach ohne jedes popkulturelle Wissen komplett aneinander vorbeigeredet. Ich war in Hektik mit meinem kleinen Koffer dahinter. Es war noch irgendwie so Matschschnee und so. War morgens früh, ich war krass gepisst. Und es hat mich so aufgeregt. Und ich hätte so gerne die zur Seite genommen und denen alles über Werner erzählt und erzählt, was da los ist und so. Und da hab ich einfach nochmal gedacht, du brauchst einfach kulturelles Wissen, um solche Situationen bewältigen zu können.
Und man braucht auch besseres Verständnis für Timing und wann Sachen vorbei sind. Aber das können Kinder ja generell nicht so
gut. Alle haben alles falsch gemacht.
Ja.
Ja. Außer die Lehrerin, die ja zu denen gesagt hat, dass sie einfach genervt haben und da reingehen soll.
Ja. Weil die ja ihren Werner auch nicht gut studiert hat, wenn sie das Zitat nicht kannte.
Nein, genau. Sie hatte auch kein kulturelles Verständnis.
Ja, also auch der musste alles über Werner. Vielleicht machen wir die nächste Folge alles über Werner.
Das meine ich ja. Und komm, wir setzen uns jetzt hin ins Foyer des Bundesrats.
Ja.
Und ich erzähle euch mal über alles über
Werner. Oder beim nächsten Mal in der Situation empfiehlst du einfach Folge 181 für der beleuchteten Brüder, wo wir dann alles über Werner erzählen.
181, genau. Bundesrat übrigens, warst du noch mal drin?
Nee.
Super seltsames Gebäude. Das ist so eine komische Anordnung von Gängen und Rampen und ganz schmalen Gängen und großen Sälen und mehreren Stockwerken, die alle gleich aussehen. Das ist so ein bisschen wie in so einem wahnsinnigen Film oder in so einem keine Ahnung, das ist alles ganz, ganz glatt und ja, seltsames Gebäude, aber irgendwie cool. Gut, jetzt habe ich noch eine ganz schreckliche Sache. Wir reden ja immer gerne viel über Sexismus und Gleichberechtigung und Diversity und all diese ganzen Sachen. Und das sind häufig so Sachen, wo wir denken, ja, das ist irgendwie schon krass, dass das immer noch so ist und wir haben jetzt 2025 und so und das kann irgendwie alles nicht sein. Aber das ist eine Sache, eine Statistik, eine Umfrage unter Frauen. Ich habe die Quelle leider nicht. Ich weiß, manchmal gibt es auch solche Statistiken, die sind irreführend und man muss das alles nur fragen. Aber nehmen wir jetzt mal an, das ist alles so richtig. Dann haben 50% der Frauen in ihrer Beziehung Sex, obwohl sie das nicht wollen. Mhm. 50% der Frauen, die in Beziehung sind, und die anderen 50% haben entweder keinen Sex oder wollen das.
Im Sinne von ab und zu oder immer?
Grundsätzlich. Sie wollen eigentlich keinen Sex mit ihrem Partner.
50, okay.
Die Hälfte der Frauen. Und das heißt jetzt nicht nicht konsensual, mhm, weil die sagen nicht nein und so, sondern die lassen das über sich ergehen, mhm, weil müssen sie dazu, halt, gehört dazu.
Wird erwartet.
Oder, genau, oder auch, weil sie, und häufig auch, dass die Partner das wissen, aber trotzdem sagen, nee, das ist mir schon wichtig. Mhm. Ist mir schon wichtig, dass du mit mir schläfst, obwohl du das nicht willst. Mhm. Da wird mir richtig übel.
Ja.
Und das ist, da wird mir deswegen so übel, weil die Zahl so hoch ist, hat meine Frau mir neulich erzählt, die hat das gelesen, weil das so viele sind und auch einfach Leute betrifft, die völlig normales, also wie du und ich sozusagen, völlig normales, aufgeklärtes Verständnis von der Welt haben, wo man irgendwie sagen muss, vielleicht, weiß nicht, in 20, 30 Jahren, wenn man über diese heutige Zeit spricht, sagt man, ja krass, damals war das so. Mhm. Und das haben alle hingenommen. Und das hat mich einfach so krass schockiert. Die Hälfte.
Ja, das ist, also, und vielleicht ist die Dunkelziffer höher. Who knows?
Weiß nicht, das ist halt so eine, ich weiß nicht, wie gesagt, ich kenne die Methode nicht, es war, glaube ich, eine Befragung. Und ich weiß auch von solchen Beispielen, von solchen Fällen, wo das so ist. Das ist natürlich, kannst du jetzt ein bisschen hinterfragen, ab wann sagt man das? Ist es so, dass du sagst, ja, hab irgendwie. Aber irgendwie finde ich, dass es grundsätzlich nicht geht. Ich finde, in der Beziehung sollten beide in der Lage sein, das zu sagen.
Naja.
Und du kannst natürlich sagen, von mir aus würde ich jetzt nicht, aber es ist völlig okay für mich.
Ja.
Aber so wie ich das verstanden habe, ist es nicht der Fall. Sondern ist der Fall, sie möchten das eigentlich nicht.
Es gibt ja vielleicht auch noch die Variante, ich habe seltener Lust, aber ich lasse mich dann drauf ein und dann komme ich sozusagen auch, ja, in die richtige Stimmung. Sowas,
ja, ist das da ist sicherlich das, was ich auch am Anfang meinte. Kann sein, dass man jetzt nochmal genau die Quelle, mhm, und so weiter. Und das sind Fälle, die ich auch nicht so richtig cool finde, wo man aber schon sagen kann, da kann man noch, wenn man eine offene Beziehung drüber redet, ist das irgendwie okay.
Ja, aber da verlangst du, glaube ich, viel. Also diese Kommunikationsebene auch in langjährigen Partnerschaften jeglicher Art, sei es auch freundschaftlich, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass man sowas hat.
Also, nee.
Und natürlich sehr erstrebenswert und ich glaube, die allermeisten würden sofort das nehmen, wenn man ihnen das anbieten würde, aber ich glaube, viele sind dazu auch gar nicht in der Lage, weil sie da auch einfach eine große Nähe zu sich selbst haben müssen, dass man sich so viel selber reflektiert, dass man sowas überhaupt kommunizieren kann.
Ja, aber das stimmt alles.
Dann ist es ja auch vielleicht eine Form von Eingeständnis dann dem Partner oder der Partnerin gegenüber, was man dann irgendwie auch nicht machen möchte, weil man ein bestimmtes Bild bedienen will oder also sowas gibt es. Also,
ja, du hast komplett recht, aber es ist doch trotzdem ein Ausdruck dessen, dass der Druck darauf so groß ist, ja, da so zu performen, das zu machen, und dass das eigentlich nicht sein darf.
Ja, was, ja, nee, also du hast natürlich
also total recht, das darf nicht sein. Also gerade in einer intimen, echten, vertrauensvollen, ja, liebevollen, hoffentlich Beziehung, das zu tun gegen den eigenen
Willen. Aber vielleicht sind es nicht die richtig tollen, vertrauensvollen, ja, liebevollen Beziehungen.
50%, Alter.
Ja.
Jeder Zweite.
Ja.
Boah.
Jede Zweite.
Jede Zweite.
Ja.
Das, ja, hammerhart. Und das ist, glaube ich, einfach, also wie gesagt, es gibt Fälle, von denen ich weiß, die mich auch erschüttern. Und das ist aber einfach die Realität bei ganz vielen Leuten, die man auch kennt. Und man redet ja auch nicht mit all seinen Freunden so offen darüber.
Ja, ich meine, also weiß ich nicht, ob das jetzt polemisch ist, aber vielleicht hatte es auch seine Gründe, warum Friedrich Merz Ende der 90er gegen die Aufhebung des Verbots der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. War es richtig gegen die...
Oh, das ist nicht vom Flugmodus abgedeckt.
Der Wecker.
Der Wecker.
Müsst ihr jetzt aufstehen um 18 Uhr, oder?
Das ist kein Aufstehwecker. Das ist ein... meine Tochter muss noch Mathe machen, Wecker.
Der Mathe-Wecker, der berühmte. Okay. Ja, also ich meine, das war ja ein Thema, ne? Wird ja einen Grund gegeben haben, warum das mal nicht unter Strafe stand.
Ja, aber das, da würde ich halt schon noch die Grenze ziehen. Für mich, also ich finde, das hat einen Charakter von Vergewaltigung, weil es halt gegen den Willen geht. Aber Vergewaltigung ist ja nochmal bei explizit Nein.
Ja.
Gegen Angehen. Ja. Davon gehe ich jetzt hier nicht bei 50% aus. Das hat die nicht abgefragt.
Wobei man wahrscheinlich auch da eine erschreckend hohe Anzahl hätte, wenn man das mal richtig erheben könnte. Also,
aber ich würde hoffen, weniger als in als den 90ern oder in den 80ern. Auf jeden Fall weniger als 50%, ja. Mich hat das irgendwie beschäftigt und irgendwie, also das, mich hat das auf eine andere Art, das andere sind so Sachen, die kann ich einordnen, so Sexismus und so weiter, da gibt es eine Entwicklung und so und wo stehen wir hier und wir machen Fortschritte, aber das ist alles noch nicht. Aber das, finde ich, ist ein Missstand, der mir so auf der Leber liegt, das ist das falsche Organ, glaube ich.
Da ist die Laus.
Ach, da ist die Laus, ne? Das mich so bedrückt, dass ich irgendwie denke, das darf nicht sein, das möchte ich nicht, dass wir so eine Gesellschaft haben. Da schaudert es mich ein bisschen.
Was tun?
Tja, was tun? Reden, aufklären, bestärken, im Freundeskreis offener über diese Themen reden.
Nun ist gerade heute oder gestern viral gegangen, die Online-Hetze und Hass, der aufgekommen ist, weil bei der Sesamstraße Riccardo Simonetti zu Gast ist. Und es eine nennenswerte Anzahl von Menschen gibt, die sagen, das geht nicht, weil das indoktriniert Kinder, wenn ein offen schwuler Mann in der Sesamstraße auftritt.
Ja, was soll das? Nein, Moment, sind wir jetzt wieder in den 80er Jahren?
Nein, oder? Wir sind heute oder gestern. Riccardo Simonetti, weißt du, wer das ist?
Nee.
Entertainer, Moderator, Jurymitglied, war auch mal irgendwo ein ganz, ganz, ganz toller, interessanter, kluger, junger Mann, irgendwie um 30 oder so. Und der hat halt ganz lange Haare, lackierte Fingernägel, ist geschminkt, lebt offen seine Homosexualität aus und macht auch, ich sag mal, kein Hehl daraus, dass er homosexuell ist oder beziehungsweise einfach Bock hat, irgendwie extravagant auszusehen, weil er das cool findet.
Ja.
Und der ist jetzt bei der Sesamstraße. Und das geht natürlich nicht, weil dann sehen ja keine Jungs zum Beispiel und dann werden die schwul plötzlich. Ja.
Aber welchen Umfang hat das? Dass es da über Leute gibt, also das haben wir ja schon mal drüber geredet.
Groß genug, dass die Bildzeitung drüber berichtet.
Ja, aber da, ne, weißt du, das reicht ja. Journalismus bedeutet heutzutage ja manchmal auch, ich nehme irgendeinen Tweet von irgendeinem Vollhorst und mache daraus eine Story.
Ja.
Einfach, weil es Aufregung generiert.
Gerade da.
Weil sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und das nehme ich immer alles nicht so ganz ernst, weil ich denke, früher, also einerseits ist es ja so, dass jetzt Donald Trump weltweit versucht, genau sowas zu verhindern. Andererseits ist es so, dass diese Einzelmeinungen jetzt einfach immer großgezogen werden. Und dass es solche Einzelmeinungen in Deutschland gibt, wundert mich nicht. Das wirst du auch niemals rauskriegen. Aber die Frage ist, wie viel Bühne du ihnen gibst.
Ja, aber bei jeder fünfte oder fast jeder vierte Mensch weht rechtsextreme Parteien ins deutsche Parlament. Ja,
aber das war vor 8 Jahren anders.
Ja.
Und da hätte man auch nicht gedacht, dass, also weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob sich das verändert, ob die Leute...
Wir reden doch immer von den Pendelbewegungen. Es geht immer hin und dann auch wieder ein paar Schritte zurück. Und ich habe das Gefühl, dass die Zeit der Wokeness so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass jetzt so der Gegenwind extra doll kommt und den Rückschritt
aber wieder. Aber das hat man schon verstärkt. Bei der ersten Wahl von Trump gesagt. Da hat man gesagt, das ist der letzte Aufstand der abgehängten alten weißen Brigade, die nicht mehr im Jetzt leben. Weil also das sozusagen der, ne, Obama und so weiter. Und dann kam da das Pendel zurück. Ich glaube schon, dass sich gerade auch ein bisschen was ändert und was kaputt geht, aber I don't know. 2 Schritte nach vorne, 1 Schritt zurück. Es gibt jetzt überall so Artikel. Es gibt jetzt irgendeine Serie, The Studio. Da haben wir jetzt einen Artikel gesehen, wo irgendwie stand, dass das die, hat glaube ich die scheiß Welt geschrieben, irgendwie so. Die Serie, die zeigt, dass die Ära der Wokeness vorbei ist oder so. Bah. Also es geht ja bei Wokeness nicht um eine Richtung oder eine politische Richtung, sondern einfach nur um weiteren Fortschritt im Sinne von Gleichstellung und Sichtbarkeit.
Ja, und aber das wird ja was politisiert. Du hast es doch selber vor ein paar Folgen mal gesagt, dass es einfach ein fucking Regenbogen politisch ist, was einfach nicht sein sollte, weil das einfach eine grundlegende Sache der Menschlichkeit ist, andere Leute nicht irgendwelchen zu verbieten, so zu leben, wie sie leben wollen, wenn sie damit niemand anderen irgendwie schaden.
Aber ich glaube irgendwie, dass die einzige Chance ist, solchen Entwicklungen entgegenzutreten, sind nicht offene Gesellschaften, sind Repression und autoritäre Geschichten.
Jurassic Park Ding. Das Leben findet immer einen Weg.
Das Leben findet immer einen Weg in offenen Gesellschaften.
Die Wokeness findet immer einen Weg.
Also solange du den Rechtsstaat, die Demokratie und die freie Presse und die freie Justiz nicht schleifst, was ja in vielen Ländern passiert, glaube ich, dass sie das nicht durchsetzen kann. Das kannst du nicht zurückdrehen. Und das sind auch in Wirklichkeit sind es keine Sachen, die Leute ernsthaft bedrohen, wenn sie sich erstmal daran gewöhnt haben. Homosexualität bedroht niemanden. Das ist, also andere Sachen bedrohen ja wirklich Menschen. Wenn du irgendwie sagst, wir schützen das Klima krass und dafür nehmen wir euch ganz viel Geld weg und ihr könnt euch ganz viel nicht mehr leisten, was ihr vorlassen könnt. Das ist ein Problem. Aber Homosexualität bedroht niemanden. Transsexualität bedroht niemanden. Das sind alles Dinge, die keinen Schaden verursachen. Deswegen ist mein Gefühl, dass, da kannst du nur gegen an und so, deswegen machen das ja Leute wie Putin und Trump und alle, da kannst du halt nur
mit Repression. Aber, also der wurde ja trotzdem nochmal gewählt, der Typ in Amerika jetzt. Also so ganz auf dem falschen Dampfer, was so öffentliche Meinung angeht, kann er ja nicht gewesen sein.
Nee, kann er nicht.
Und das bedeutet, dass nicht nur irgendwie die Leute, die jetzt irgendwie in solchen verantwortungsvollen Positionen geschichtsvergessen und rückwärtsgewandt sind, sondern dass die auch echt große Mobilisationsfähigkeiten haben.
Ich habe neulich einen Hoffnung machenden Artikel gelesen, es wird jetzt immer gesagt, dass es in den USA keine Gegenwehr gibt, keine Opposition, die Demokraten haben schlechte Umfragewerte, was ist da eigentlich los, niemand geht auf die Straße und so. Da hat eine Frau aus den USA oder eine Korrespondentin oder so, so einen langen Artikel geschrieben mit ganz vielen Beispielen aus den USA, wo sie meinte, es ist totaler Unsinn, dass dieser Eindruck entsteht, weil es auf so vielen Ebenen so viel Gegenbewegung gibt, wie viel mehr als in seiner ersten Amtszeit. Und das war einfach schön zu lesen, was da so in dem Land alles passiert. Das hat Hoffnung gemacht.
Hoffnung brauchen wir. Und was wir auch brauchen, ist Geschichtskenntnis. Eine sehr wackelige Überleitung.
Mal ein kurzes Vorab. Wir haben letztes Mal gesagt, das war zu lang. Ja. Habe ich beim Hören auch festgestellt. Ja. Auch wenn ich es auch wieder gut fand. Mhm. Es geht um unsere Kategorie das Geilste von ganz früher. Und das jetzige Jahrtausend, das ich entwickelt habe, das zweite Jahrtausend vor Christus, ist genau in der Mitte von der Länge her zwischen dem vierten und dem dritten Jahrtausend vor Christus. Mhm. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir nach der Hälfte aufhören oder nicht.
Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns mal vor, nach der Hälfte aufzuhören, wenn wir aufgrund fehlenden Inhalten nach 3 Minuten da angekommen sind, machen wir weiter.
Cool.
Okay?
Dann hören wir jetzt gleich einen Jingle.
Genau, wir hören jetzt gleich einen wunderbaren Jingle. Den nutzen wir, ich jedenfalls, um Pipi zu machen.
Ich nicht, aber ich hole mir noch was zu trinken.
Auch das werde ich tun. Ein schönes Glas, kaltes, klares Wasser.
Kaltes, klares Wasser. Kann man gar nicht genug von bekommen. Trinkt mehr, ihr Leute da draußen, und zwar Wasser.
Und macht Übung für euren Rücken.
Ihr wisst leider nicht, was früher geschah. Doch sorget euch nicht, die Brüder sind da.
Das Geilste von ganz früher. Wir befinden uns am Anfang des zweiten Jahrtausends vor Christus. Du erinnerst dich. Ist auch krass einfach, ne? Jetzt mal Real Talk. Ey, wir haben jetzt das letzte Jahrtausend mega viel über Ägypten gesprochen.
Ja.
Das alte Reich. Das ist nur eins von 3 Reichen. Jetzt werden wir im zweiten Jahrtausend über das mittlere und neue Reich sprechen. Unser Horizont der Jetztzeit, der Gegenwart, würde ich sagen, ist so die Nachkriegszeit.
Ja.
Nicht mal 100 Jahre. Die haben einfach fucking 2000 Jahre, klar, auch unterschiedlich und mit Zerwürfnissen und so, aber haben 2000 Jahre Stabilität mehr oder weniger gehabt. Was ist das für ein unfassbarer Zeitraum? Und das, was wir als alte Vergangenheit kennen, Griechenland und Rom, ist noch nicht mal ansatzweise angefangen. Da ist noch auf dem Festland in Europa, hämmern die immer noch da die Bronzeplatten zusammen. Da hauen sich mit Pfeilen in Massengräber. Krass, oder?
Ja.
Was für eine... Skalier das mal. Und dann skalier die Dinosaurier.
Das hatten wir doch auch bei einem der anderen Völker aus einem der vorangegangenen Folgen. Ich weiß.
Die Sumerer.
Nee, die waren es ja gerade nicht. Die, haben ja nicht so eine lange Erfolgsgeschichte vorzuweisen.
Genau, das ist jetzt auch weg. So, und wir sind jetzt im Jahr 2000 vor Christus. Jetzt haben wir das, wie eben gesagt, Mittlere Reich in Ägypten. Das ist gezeichnet durch eine tatsächlich sehr lange politische Stabilität und eine kulturelle Blüte. Wir hatten vorher Dürre und so weiter, Zerfall und Verwaltungsapparat und den ganzen Scheiß. Und jetzt gibt es eine Wiedervereinigung unter Mentuhotep II. Der macht Theben zur neuen Hauptstadt Ägyptens.
Theben.
Nie gehört. Theben kenne ich immer nur aus Griechenland. Mhm. Also das, da ist irgendwie Ödipus und so am Start. Ich weiß nicht, ob die haben sie wahrscheinlich einfach die Namen benannt. Ich bezweifle, dass das griechische Theben in Ägypten liegt oder dass das ägyptische Reich in Griechenland war. Sie bauen Bewässerungssysteme schließen neue landwirtschaftliche Flächen und beleben den Handel mit den Nachbarregionen auf. Also all diese ganze Zerwürfnisse, Scheiße ist jetzt vorbei. Ägypten ist stabil. Kreta blüht auf. Bevor das europäische Festland heftig am Start war, war ein großes kulturelles Zentrum auf Kreta. Es gab die, bevor, hast du vielleicht damals bei Herrn Habermann im Unterricht gelernt, bevor es die großen alten Griechen gab, gab es die mykenische und die minoische Kultur. Das waren die beiden großen Vorläuferkulturen Griechenlands. Auf Kreta die minoischen Paläste. Eigene Hieroglyphen. Handel mit Ägypten per Segelschiff. Machen Steinvasen, Elfenbein. Tauschen ägyptische Siegel gegen kretische Töpferwaren. Kupfer, Zinn, Wolle, Holz. Richtig heftig geil.
Die haben die Siedler von Katan durchgespielt.
Die haben das in Europa immer noch. Jetzt haben die Bronze bei Waffen und Geräten. Da ist immer noch nicht viel los auf dem Festland.
Warum ist das wohl so? Weil die vielleicht von früh auf schon gezwungen waren, eine Seefahrernation zu sein und dadurch dann irgendwie auch sich geile Reichtümer irgendwo einverleibt
haben? Vielleicht sind die auch dort angelandet vom afrikanischen Festland oder so, keine Ahnung, ja, oder auf dem asiatischen. Aber das ist halt immer der Handel, hat das alles ermöglicht und Europa war einfach nicht erschlossen. Das war da der Norden, hatte keiner Bock drauf.
Und heute haben die so ein gutes Sozialsystem, weil sonst immer noch keiner Bock drauf hätte.
Ja, genau. So ist es nämlich. Wir müssen den Leuten was bieten.
Ja, genau.
Die Griechen müssen niemandem was bieten. Die haben gutes Wetter.
Strandnähe.
Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das hat doch damals der Mexikaner erzählt. Er hat gesagt, ja, Mexiko, Armut, riesiges Problem, richtig krass, richtig schlimm. Aber wenn du in Mexiko arm bist, hast du halt immer noch unendlich viel geiles Obst. Und kannst einfach ein Netz ins Meer werfen und hast Fische und kannst schon ein gutes Leben, in Anführungszeichen, trotzdem haben. Mhm. Wenn du in Russland arm bist, not so much. Deswegen brauchen die da heftige Autorität. So, die Arier.
Die Arier?
Die Arier dringen in den Nordwesten Indiens ein und zählen zu den Vorfahren des heutigen Iran. Daher auch der Name. Die Arier, Arinam, daraus wurde Iran. Das Wort Iran basiert auf dem Wort für aus dem Aria.
Aber
herkommt.
Warum hat denn
Goebbels und so?
Was? Hä?
Ich habe mich dann da so ein bisschen reingelesen, auch wie das so weiterkam. Das ist halt die Idee, dass das so ein bisschen die weißen EuropäerInnen waren, die dann da so reingesickert sind und dass das die ursprüngliche Reinheit ist. Das geht auf irgendwelche bescheuerten wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Untersuchungen zurück. Und die haben sich darauf gestützt und da irgendwie die Urform dessen, was rein und gut und herrschaftlich ist. Und die waren relativ erfolgreich, vielleicht das haben sie sich auch. Ich weiß auch nicht, ob sie sich auf die echten Arier bezogen haben oder das komplett einfach verzerrt haben.
War das vielleicht das Erste Reich?
Pervertiert.
Was war das Erste Reich? Was war das Zweite Reich?
Warum? Ich weiß nicht, warum das Dritte Reich ist.
Weiß ich auch
Das
nicht.
Müsste man wissen.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber da sind wir ja noch nicht.
Wir können auch lernen. Und in Palästinensa etablieren sich die Hebräer als Vorfahren der Israeliten. Es kommen jetzt immer mehr Sachen, die so...
Wo war das?
In Palästina.
Palästina.
Kommen die Hebräer. Und die indogermanischen Gruppen wandern jetzt nach Griechenland ein. Und die italischen Völker besiedeln die italienische Halbinsel. Da werden jetzt die ersten kleinen Samen gesetzt für spätere Hochkulturen in Italien und Griechenland. Und eine Vermischung von Völkern lässt die vedische Tradition entstehen, die dann den Hinduismus begründet. Hinduismus, jetzt kommen so auch verschiedene Religionen. Judentum, Hinduismus.
Und das, die ersten, das sind die ersten jetzt, ne? Das ist die erste Glaubensrichtung, die es heute noch
gibt. Ach so, ja. Ich glaube, ja.
Also so gesehen die am längsten erfolgreiche.
Die Hindus, sind das die Ältesten?
Scheint so
also
zu sein.
Also Christentum ist noch kein nichts zu spüren. Auch das Judentum hat irgendwann zu dieser Zeit seinen historischen Ursprung.
Ah ja, okay.
Dann auch eine alte Religion. Mhm. Jetzt kommt die Lieblingskategorie.
Hey, Moment, stopp. Moment, also das Judentum, wir sind jetzt ungefähr 1900 Jahre vor Christus, sowas, ne? Was war denn bitte das Neue Testament für ein heftiger Gamechanger in der, also darauf basiert doch jetzt alles.
Ja.
Die gab es vorher schon, bevor es Jesus überhaupt gab.
Ja, also das sind so die Vorläufer, auf die sich die dann kulturell beziehen und so, da entstehen so erste, ich hab da auch so ein bisschen, ich bin da auch drüber gestolpert, dann dachte ich, ja, kann das sein? Ist das nicht ein bisschen früh? Und dann habe ich den Artikel über das Judentum aufgerufen, Ursprünge des Judentums. Und das ist alles. Manches ist, vermischt sich tatsächlich auch manchmal die historische Betrachtungsweise und die religiöse Zuschreibung.
Ja.
Da gibt es irgendwie, das und das passiert, dann gucke ich nach, ist das wirklich passiert? Und steht da, ja, manche glauben, dass es vielleicht einen historischen Ursprung haben könnte. Also wir sind immer noch sehr vage hier am Start. Aber irgendwas muss damals gewesen sein. Jetzt kommt geile Erfindung und Domestizierung. Erste Belege für Zahnheilkunde in China. Die erste Beschreibung von Schizophrenie.
Oha.
Geil, oder?
Das ist ja interessant.
Ja, also das ist halt ein bisschen schade, dass man so nur so fragmentarisch überhaupt Überlieferung hat. Aber das, was man hat, weiß man. Verbreitung von Glas. Die Töpferscheibe wird auf Kreta benutzt. Es gibt den ersten Nachweis einer Feuerbestattung. Metall wird in Peru verarbeitet. Keramik kommt zum Einsatz. Und Kakao wird in Guatemala domestiziert.
Domestiziert, also angepflanzt und
okay. Noch kein Nachweis für richtige Schokolade, also noch nicht irgendwie mit Zucker oder so, aber Kakao.
Mhm.
100 Jahre später in Babylonien bildet sich ein Staatswesen, das ist da so südlich von Bagdad heute. Und jetzt ist endgültig die Hegemonie von Uruk vorbei und das Sumerische Reich ist vorbei. Das fällt an Larsa und später wird daraus dann das Babylonien, was später Babylonien ist, auch zugrunde gegangen, berühmterweise, hat diese Überreste des Sumerischen und Akkadischen Reiches aufgeschluckt. Jetzt zerstören Erdbeben Sodom und Gomorra.
Nein!
Und auch da wird nachgeguckt.
Gut.
Da ist auch nicht so ganz klar, ob das wirklich historisch ist, dass es diese Städte gab und so. Es wird halt super prominent in der Bibel beschrieben und es gibt wohl auch irgendwas so. Aber es gibt auch andere Thesen, wie eine Meteoritenexplosion. Also irgendein Ereignis war da, aber man kann das nicht so ganz genau sagen.
Die biblische Geschichte ist, dass da sehr viel Menschen in Sünde lebten und dann Gott gesagt hat, no way, nicht mit mir.
So nicht, ja.
Und dann alles zerstört hat.
Ja.
Und vielleicht
war es zornige, alte testamentarische Gott.
Jahwe.
Ja.
Mhm.
Der war wütend noch. Und irgendwas muss da gewesen sein. Also das gibt wohl Hinweise, da muss einfach irgendein heftiges, krasses Unglück passiert sein. Dann gibt es das erste historisch belegte Erdbeben in Shandong in China und die erste Erwähnung Jerusalems, das fand ich schön, in ägyptischen Ächtungstexten. Oh. Es gab Texte, die nur dafür da waren, auf Vasen aufgeschrieben zu beschreiben, welche Personen und welche Personengruppen scheiße sind.
Ächtungstexte.
Die hießen Ächtungstexte. Und dann konnten sie mal gucken. Du bist, du stehst hier auf der Liste, dich hau ich weg.
Das nennt sich heute Ex.
Und Ex ist voll von Ächtungstext.
Ja.
Ja, und da ist Jerusalem erwähnt worden als böse, böse.
Also da ging es los mit dem Antisemitismus, oder was?
Könnte man so sagen. Ich weiß nicht, man könnte auch, weiß nicht, ob Jerusalem damals von den Hebräern, Israeliten, Vorläufern schon da geprägt war. Vielleicht war es auch einfach eine scheiß Stadt damals.
Könnte auch sein.
Aber es ist halt nicht nur die erste Erwähnung in ägyptischen Echtungen, sondern die erste Erwähnung überhaupt
von Jerusalem. Ja, das meine ich ja. Das ist das Erste, was man darüber lesen kann.
Und das Sumerische ist jetzt eine tote Sprache. Wird nur noch in Gelehrtenkreisen verwendet. Und das Akkadische setzt sich in der Literatur Mesopotamiens durch. Und diese Schreiber, die stammen aufgrund ihrer langwierigen Ausbildung zur Erlernung der Keilschrift aus den wohlhabenden Schichten der Gesellschaft. Das ist das, was wir letztes Mal schon mal muss man sich leisten können.
Muss man sich leisten können. Meinst du, es gibt heute immer noch Menschen, die Sumerisch sprechen oder verstehen? Wahrscheinlich ja, oder?
Ich vermute, es gibt wenige Überlieferungen. Das heißt, ich weiß nicht, ob man eine zusammenhängende Sprache rekonstruieren kann.
Mhm.
Aber die einzelnen Fragmente gibt es bestimmt irgendwelche Nerds.
Aber auch cool, also da stirbt die vor so vielen Jahren aus und selbst heute, mutmaßlich, laufen noch Leute rum, die die sprechen.
Die es drauf haben.
Ich meine, Latein ist ja schon lange her, aber ja. Das ist ja nochmal ein anderer Schnack.
Bei Google Translate kann man dann von Sumerisch zu Klingonisch übersetzen oder so.
Die KI wird es richten.
Und so, die Leute, die haben nicht nur geschrieben, das habe ich mich auch immer gefragt früher, denn so Mönche und so, die haben ja dann später auch immer alles Mögliche aufgeschrieben. Ja. Die sind super krass gebildet, waren krass privilegiert und dann schreiben die den ganzen Tag Bücher ab. Wie krass langweilig. Aber was haben die auch gemacht? Verträge aufgesetzt, sind Buchhalter und Rechnungsführer und haben geschichtliche Dokumente. Also die haben wahrscheinlich auch einen krassen Einfluss gehabt und hatten auch schon ein bisschen mehr Know-how gehabt. Jetzt kommt das frühe Babylonien zu den vier sumerischen Grundoperationen im frühen Babylonien. Das waren nämlich die Bestimmung der Quadrat- und Kubikwurzel, die Berechnung des Rechtecks und der Kreisfläche. Das waren die vier, Quadrat, Kubik, Rechteck und Kreisfläche.
Also Pi.
Kommt jetzt, nee, die Kreisfläche.
Dafür brauchen wir noch Pi.
Kommt jetzt die Kreiszahl Pi.
Ja.
Sowie die Berechnung der Trapezfläche, des Pyramidenvolumens. Das hätte ich gedacht, hätten die vorher schon drauf gehabt, als sie die gebaut haben.
Nee, da haben die eher pragmatisch gedacht. Wie kriege ich diesen Stein darauf, damit es so aussieht? Hier, nimm diesen Kran. Cool. Fertig.
Und das Kegelvolumen. Brüche sind bekannt, jedoch noch nicht die Zahl 0.
Was für eine, what a crazy time to be alive.
Die haben sieben Nachkommastellen von Pi hatten sie drauf, aber sie haben nicht gedacht, was passiert, wenn ich von einem ein wegnehme.
Man hat den letzten Apfel gegessen. Wie viele Äpfel haben wir noch? Ich weiß es nicht. Nicht eins.
Weniger als eins.
Ja, okay. Das ist ja, verrückt.
Ja. Ja, das ist dann halt irgendwie, dass sie als Zahl anerkannt wird, und man damit rechnet, ist was anderes, als dass du weißt, ist nichts mehr
da. Ich weiß, aber der Gedanke war so schön.
Funny. Jetzt gibt es in Mexiko Kakao als Getränk. In China Weinbecher aus Bronze. Von der Ostsee aus breitet sich Bernstein in Nordeuropa aus. Es gibt die Eisenschmelze in der heutigen Türkei in Hattusa. Hattusa wird noch wichtig. Und die Weiterentwicklung des Rades jetzt mit Metallfelgen. In Norditalien natürlich, die alten Ferraristi.
Was ist Bernstein? Ist doch getrocknetes Harz,
ja,
oder?
Ich glaub, ja.
Also muss irgendwie in Ostseenähe viel Wald, ne?
Wahrscheinlich, aber das ist doch entsteht doch natürlich.
Ja, aber...
Das heißt, das wird wahrscheinlich einfach entdeckt und dann fahren sie das die Elbe rauf.
Und dann haben sie einfach behauptet, das ist jetzt wertvoll, so wie mit allen Metallen einfach behauptet
wird. Wie aus dem Gold.
Ja, genau. Es glänzt so schön. Und wenn man Glück hat, ist ein Moskito entschlossen und man kann die Dinosaurier zurückholen. Wahrscheinlich wussten die noch nichts von Dinosauriern.
Ich glaube
nicht, dass die Zahl nur nicht kennen, kennen auch keinen Stegosaurus.
Wie krass, das war in dem, weiß nicht, 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, als sie gecheckt haben, gab mal Dinosaurier.
Ja, das stimmt.
Heftiger Brainfuck. 1800 vor Christus, jetzt endet das Mittlere Reich der ägyptischen Hochkultur und die Induskultur geht nieder und Babylonien wird ein bisschen heftiger, erobert ganz viel und wird jetzt das dominierende Reich in Mesopotamien und dort entstehen auch einige der ältesten Gesetzessammlungen der Welt, hat man vielleicht schon mal gehört, wäre eine Günther Jauch-Frage, der Kodex Hammurapi.
Die älteste Gesetzessammlung,
eine der ältesten Gesetzessammlungen der Welt.
Was da wohl drin stand, nicht töten, nicht klauen.
Basics.
Vergewaltigung in der Ehe ist okay.
Ist okay. Darauf bezieht sich Friedrich Merz auch. 1700 vor Christus, jetzt gibt es wieder ein schweres Erdbeben, zerstört alle bekannten Zentren?
Das klingt wie eine dieser Plagen von Gott.
Ich glaube, ich habe vergessen, wo. Und jetzt kommt die frühe Phase der mykenischen Kultur in Griechenland. Die erste Hochkultur des europäischen Festlandes. Na, endlich.
Endlich kommen wir auch mal vor.
Das Späthelladikum. Und das letzte Mammut stirbt auf der Wrangelinsel.
Oh.
eine russische Insel im Arktischen Ozean. Mhm. Allerletztes Mal.
Rest in Peace. Und jetzt werden die doch gerade wieder zurückgezüchtet.
Ja. Ein Glück. Da haben die doch so Fellmäuse, ne?
Ja, genau. Mäuse waren es. Ich war mir gerade nicht sicher, mit welchem Tier sie das gemacht haben. Die haben jetzt einen Mammutmaus gezüchtet. Mhm. Mit echt Mammutfell. Was soll das? Also, was soll das?
Naja,
warum?
Das geht.
Ja,
das
toll. Cool. Und wenn man, ja, würde geil, man wenn wirklich Dinos zurückholen, wenn es geht?
Würde man machen, auf jeden Fall.
Meinst du?
Ja. Jurassic Park ist lieber meine Warnung. Nee. Aber bei Jurassic Park haben sie sich auch echt dusselig angestellt. Vor allem in den neuen Filmen. Das sind heftige Superzüchtungen und so.
Ja.
Das kriegen wir besser, bestimmt besser.
Garantiert. Zuversichtlich. Schaffen wir schon.
Also, letztes Mammut. Vorbei. Seit 3700 Jahren ungefähr gibt es keine Mammuts mehr.
Rest in Peace.
Es kühlt sich die Welt ab. Wahrscheinlich durch den Vulkanausbruch in Griechenland hervorgerufen. Mehrjährige Abkühlung. Und jetzt besagt die Bibel, dass 1606 vor Christus das Volk Israel aus Ägypten auszog. Da ist die Story so, dass der Pharao heftig Sklaverei betrieben hat,
ja,
und die Rettung des Volkes Israel vor den, das ist ja die Story des Judentums, so von Anfang an versklavt, unterjocht und immer wieder leidensfähig durch die Welt gezogen und verschoben worden.
Mit Moses dann, als Anführer,
und
oder?
Dann ein, ja,
40 Jahre durch die Wüste.
Und dann eine neue Heimat gefunden, ja, und auf die beruft man sich bis heute. Aber wahrscheinlich war es erst 1445, falls es überhaupt ein historisches Ereignis ist. Weiß man nämlich nicht.
Man weiß es nicht.
1600 ist die mittlere Bronzezeit in Mitteleuropa. Das Neue Reich beginnt. Das ist bekannter als das Mittlere Reich, weil da jetzt krasse, kolossale Bauwerke und vor allem die Mumien am Start waren. Jetzt ist die große Zeit der Mumien. Das Mittlere Reich war so ein bisschen gechillt, haben sie einfach entspannt genossen und jetzt protzen sie wieder. Jetzt wandern die Arier in das heutige Indien, 1500 vor Christus, bringen die vedische Kultur mit und legen dort in Indien den Grundstein für den Hinduismus. Da vermischt sich das mit den Leuten, die da sowieso schon wohnen, und dann geht das richtig los. Und hast du vielleicht schon mal gehört vom Tal der Könige? Das kommt irgendwie häufig auch in Popkultur vor. Das ist bei Karnak in Oberägypten. Da errichtet Thutmosis der Erste als erster Regent sein Grab. Das ist dieses krasse Ding. Ich habe dann gesehen, das ist heute, da durfte man ewig nicht fotografieren und das ist ganz beschränkt. Und dann gehen immer heftige Touristenmassen da durch die Wüste in dieses Ding rein und dann sehen die da uralte Steine. Und das war's.
Aber es ist uralt.
Uralt, und ja.
Uralt, so wirklich hingebaut. Uralt. Wir sprachen ja schon über Stonehenge.
Thutmosis.
Nur Steine.
Und das ist halt auch, da gehen jedes Jahr Hunderttausende von Leuten hin. Und ein Typ hat das begründet. Das war auch nur ein Mensch, genau wie die. Auch wenn er dachte, er ist ein Gott.
Und er wird auch auf jeden Fall anders behandelt, als die da hingehen. Also
wird er.
Schon eine sehr exponierte Stelle.
Die haben das ja auch abgeschafft, dass die Götter waren. Naja, naja. Die mykenischen Griechen erobern das minoische Kreta. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, weil jetzt kommen die nämlich vom Festland und vereinnahmen das. Und das ist dann, wenn sie Kreta haben mit ihrer geilen Kultur, dann können sie auch Europa, make Europe zum ersten Mal great. Und jetzt wird Glas zum ersten Mal zu Gefäßen verarbeitet in Ägypten. Und 1400 vor Christus haben wir den Höhepunkt der mykenischen Kultur in Griechenland, eine langanhaltende Seuche in Kleinasien und 1338 vor Christus die Büste der Nofretete, einer der bekanntesten Kunstschätze Ägyptens. Das ist diese...
Ach, mit diesem geraden Hut da. Mhm. Hab ich vor Augen.
Nofretete war die Hauptgemahlin von Echnaton.
Hauptgemahlin.
Von Himmelswillen. Und eventuell auch seine Nachfolgerin. Vielleicht hat sie den Thron bestiegen. Und Echnaton würde ich sagen, hat den Gott, das ist jetzt wirklich interessant, den Gott Aton oder Aton in Gestalt der Sonnenscheibe zum Gott über alle Götter erhoben. Warum ist das mega wichtig? Weil das die Idee des Monotheismus in die Welt gebracht hat. Vorher hat man zwar gar nicht darauf gekommen und auch später hat man ja in Griechenland und Rom noch weiter fröhlich mit den Vielgöttern
gearbeitet.
Aber möglicherweise hat das gerade entstehende Judentum zum Beispiel maßgeblich beeinflusst.
Mhm.
Da hat einer gesagt, nee, das ist mein Favorite Gott, der ist Chef über alle anderen. Vorher gab es das nicht, vorher waren die Götter alle einfach...
Aton. Und der war dann die Sonnenscheibe, also die Sonne... Also war das so die Personifizierung, kann man ja auch verstehen, ne? Schenkt Leben, Wärme,
ja,
sorgt dafür, dass die Sachen auf dem Feld wachsen.
Ja, und Rom und Griechenland hatten ja auch Götter, Väter, aber das war trotzdem so, dass man irgendwie dachte, so, oh, das ist dieser eine, so, und sonst wäre Monotheismus vielleicht gar nicht entstanden. Haben wir alles Echnaton zu verdanken. Ein
Vielen
Typ, heftiger Dank. Einfluss auf die Welt.
Ja, das ist richtig.
Jetzt habe ich noch 3 Jahrhunderte. Wollen wir jetzt aufhören oder weiterziehen?
Wir haben jetzt 20 Minuten.
Mhm. Durchziehen.
Okay, oder? Ja, ich bin dabei. Ich finde es klasse.
Jetzt haben wir den ersten großen bewaffneten Konflikt in Nordeuropa, 1300 vor Christus. Die Schlacht im Tollensetal. Aber man weiß jetzt immer noch gar nichts, weil die einfach immer noch nichts zum Schreiben hatten, keine Staaten hatten und nichts konnten, habe ich ja auch geschrieben. Also das ist halt das Problem. Keine Schrift.
Keine Überlieferung. Keine außer Kultur. Jetzt wahrscheinlich in dem Fall sowas wie Speerspitzen oder so, die man tief in der Erde verbuddelt gefunden hat und man darauf zurückdatieren kann, ja. Sodass man davon ausgehen kann, hier gab es wohl eine Schlacht.
Ja, genau.
Aber was da genau die Hintergründe waren, los.
Und du hast letztes Mal gesagt, vielleicht hatten die auch schon heftige Kultur, aber haben es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube nicht.
Nee.
Weil die mussten halt das Schreiben erst drauf haben, unter anderem. Und, naja. Und jetzt haben wir den, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe schon mal vom ältesten erhaltenen Friedensvertrag gesprochen, aber vielleicht ist es nur der älteste erhaltene Friedensvertrag, was anderes ein, über den man noch anderen übertritte. 1258 vor Christus. Den gibt es immer noch, die kann man sich angucken, zwischen Ägypten und dem Hihiterreich. Hihiter, das sind nämlich die, wovon ich aus der Türkei gesprochen habe, Hattusa, die mit der Eisenschmelze. Da Türkei, irgendwie Syrien, weiß ich nicht, irgendwo da die Ecke. Ja, die haben mussten Frieden schließen, weil die Hihiter einfach so krasse Eisenwaffen hatten, dass den Ägyptern irgendwie wohl den Unentschieden abgerungen hat. Und der hethitische König, toller Name, Supiluliuma.
Supi?
Supi. Supiluliuma, der Zweite, kämpfte auch zur See. Es gibt nämlich die erste bezeugte Seeschlacht 2250 vor Christus. Und die Israeliten werden in Kanaan in Syrien bzw. Palästina sesshaft. Erste Erwähnung von Israel.
Okay.
1208 vor Christus.
Mhm.
Im Libyen-Krieg besiegen die Ägypter libysche Stämme und Seevölker und die ägyptische Königin Nefertari spielt Senet, ein Brettspiel mit Ähnlichkeiten zu Backgammon und Mensch, ärgere dich nicht.
Oh, Moment. Das vereint beides. Sie sind ja schon, okay, man zieht weiter, aber ansonsten haben die nicht so viel miteinander zu tun.
Wie wenn du heute im Videospiel sagst, es ist eine Mischung aus Zelda und
Tetris von Mario.
Tetris. Ja, vielleicht hat Senet es einfach drauf gehabt.
Auf jeden Fall scheint es einen Würfel gegeben zu haben.
Hm.
Einen Spielwürfel. Weil das ist ja nun eine Gemeinsamkeit dieser beiden Spiele. Ohne Würfel würde man jetzt nicht sagen, er hat eine Ähnlichkeit zu...
Ja, aber vielleicht mit irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Man ist wechselnd dran und darf... Nee, Quatsch. Man braucht schon einen Würfel.
Mhm.
Jetzt haben wir noch 2 Jahrhunderte. Auf dem griechischen Festland werden viele mykenische Palastzentren zerstört. Die Bevölkerung nimmt stark ab. Also wieder ein krasser Rückschritt. Da denkt man schon, jetzt kommen die Europäer endlich. Aber nein. Die Hauptstadt Hattusa aus dem hethitischen Großreich wird aufgegeben. Das Großreich bricht zusammen. Das haben die Ägypter auch ausgesessen einfach. Und das ist jetzt die einzige, es war jetzt ein bisschen technisch alles. Das ist jetzt eine kleine, ich habe letztes Mal von diesem geilen Baum erzählt. Jetzt habe ich eine kleine, richtig lebendige menschliche Geschichte. Der erste dokumentierte Streik der Weltgeschichte.
Streik?
Die Grabstättenarbeiter unter Ramses III. In Ägypten haben am, das ist jetzt einfach so, das liest sich, weiß nicht, wie so eine DGB. Am 4. November 1159 vor Christus beenden die Arbeiter ihre Tätigkeiten und verkünden, dass bereits seit 18 Tagen der Lohn überfällig ist und rufen, wir sind hungrig. Ist das nicht geil?
Das ist richtig gut.
Da hast du wieder so menschlich alles.
Aber auch ein Zeichen wahrscheinlich von richtig krassem Wohlstand, dass die, also gesellschaftlichen Wohlstand, dass die Menschen so gut bezahlt oder überhaupt vernünftig bezahlt werden für ihre Arbeit, dass sie sonst, also damit ihr eigenes Privatleben bestreiten können, also auch Waren kaufen können. Das heißt, es müssen auch immer welche vorhanden sein. Dann bleibt der Lohn leider aus, dann können sie sich halt nichts
überhaupt
mehr...
Ja, überhaupt ist sowas wie Lohn, dann gab es irgendwie Vorarbeiter und sowas. Sie hatten einfach hatten ja so Verwaltungswesen, einfach richtig organisiert und gesagt, nee, Alter, das geht nicht. Wir brauchen Scheiße nochmal essen. Das könnt ihr nicht mit uns machen. Am nächsten Tag wurden Brote geliefert. Das auch, dass das so dokumentiert ist, ne?
Ja.
Ist irgendjemand mal aufgeschrieben, okay, wir haben jetzt Brote. Dennoch erfolgte ein weiterer Marsch. Diesmal kehrten die Arbeiter am Abend nicht in ihr Dorf zurück, sondern übernachteten am Tempel. Die Priester teilten am Folgetag die fälligen Rationen für die Vormonate September und Oktober zu. Die haben pro Monat Rationen bekommen, zugeteilt. War alles geil organisiert. Jedoch war die Stimmung unter den Arbeitern weiter aufgeheizt. Am 8. November, 4 Tage nach dem ersten Streik, rief der Schutztruppenvorsteher die Arbeiter zu einer weiteren Demonstration auf.
Klaus Weselski.
Die hatten
Vorfahren.
Schutztruppenvorsteher.
Ja.
Lange bevor Sokrates ein feuchter Traum war. Weitere Demonstrationen, diesmal gemeinsam mit Frauen und Kindern.
Wahnsinn.
Wir haben gesagt, Kinder, kommt mit. Wir stehen jetzt vor unsere Rechte ein. Wir haben hier gerade was am Laufen. Wir können hier rausschlagen.
Mhm. Aber die wurden mit Essen bezahlt. Habe ich das gerade richtig
verstanden? 2 Tage darauf wurden 10 Sack Getreide geliefert.
Okay, also der Druck hat auf jeden Fall nach und nach so ein bisschen Wirkung entfaltet. Aber haben die danach auch gute Arbeitsverträge sich ausgehandelt?
Am 12. November bekamen die Arbeiter den Rest für den Monat Oktober. Dann habe ich geguckt, dann gab es irgendwie unter Ramses III irgendwie ein halbes Jahr später gab es nochmal einen Streik. Und dann stand irgendwo sowas wie, das scheint erfolgreich gewesen zu sein, denn der nächste dokumentierte Streik ist erst und dann Jahre später oder so gewesen. Also die haben da richtig Arbeitnehmerrechte.
Karl Marx, wer hätte sich gefreut?
Hätte, wenn er damals schon gelebt hätte.
Ja.
Aber gut.
Ja?
Fortschritt. Also immer noch wahrscheinlich die heftigsten, schlimmsten Arbeitsbedingungen, die man sich vorstellen kann.
Ja. Und sehr viele andere Ungerechtigkeiten, aber.
Aber immerhin Getreide für die Kinder.
Ja.
So, und jetzt kommen diese, das fand ich ganz interessant, mykenische Einwanderungswellen, nachdem die da so ein bisschen am Bröckeln waren, nach Südostanatolien und Zypern. Und nicht zu Unrecht, auf Zypern und in der Türkei merkt man eine gewisse kulturelle, wenn auch durch Zwist überschattete Verwandtschaft zwischen Griechenland und der Türkei. Die teilen sich da schon einen Raum, auch kulinarisch.
Die Griechen und die Italiener?
Die Griechen und die Türken.
Griechen und die Türken? Kulinarisch?
Mhm.
Gyros?
Gyros und Döner.
Kebab.
Kebab und Gyros. Same shit. Und auch bei den Nachttischen. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Und klar, Zypern ist beides. Halb türkisch, halb griechisch. Und wenn die Mykener damals in die Türkei ausgewandert sind.
Aber sind die Griechen nicht so überwiegend christlich?
Und die, ich glaube, das kann man erst später durch die.
Später.
Und dann haben die Türkei nicht mehr erreicht.
Haben die Kreuzzüge was damit zu tun?
Ich glaube, die haben einfach, das war einfach, weil es Europa war. Aber da kommen wir bestimmt später
da
zu.
Da kommen wir
und bestimmt. Und dann haben sie wahrscheinlich einfach, aber die hatten gemeinsame Wurzeln sozusagen, weil die Mykener das schon beeinflusst haben. Und dann haben sie aber, halt ist die christliche Schablone nur bis zum Ende des Festlandes geschwappt.
Aber die Gewürzpalette konnte es nichts anhaben.
Nee.
Okay.
Und jetzt? Gibt es die ersten Zeugnisse der chinesischen Schrift und das letzte Jahrhundert vor, in diesem Jahrtausend ist nur ein einziger Eintrag, nämlich das Ende des neuen ägyptischen Reiches und damit der Pharaonenherrschaft. Denn was ist jetzt passiert? Der jeweilige Amunspriester von Theben, so ein unterer Geistlicher, der gewann zunehmend an Einfluss. Und dann haben die, wenn die Herrschaftsstatuen restauriert haben, haben die immer ihren Namen damit raufgeritzt oder reingepackt. Das heißt, man konnte dann sehen, okay, ursprünglich ist das schon 1000 Jahre älter gewesen, aber 1000 Jahre später haben die das restauriert und dann haben die, um sich selber ein bisschen göttlicher zu machen. Das heißt, kannte ich auch das Wort, aber finde ich in dem Zusammenhang schön, Usurpation.
Ja,
Usurpator. Anmaßung eines Besitzes.
Schön.
Das toll, ist ne? Schön, ja. Und außerdem war Ägypten ein bisschen geschrumpft. Und hatte irgendwie auch an Ansehen verloren. Also jetzt ist es einfach wirklich...
Ihr lasst eure Arbeiter streiken, ihr Loser.
Die haben 2000 Jahre da alles dominiert.
Das ist auch echt spannend, weil das ja auch ein Land und eine Kultur ist, die es ja auch heute noch gibt, anders als die Sumerer zum Beispiel. Oder Mesopotamien hat sich ja auch immer, also irgendwie immer weiter aufgegliedert und in einzelne und... Der Strang ging so mehr und mehr voneinander weg. Aber Ägypten und Ägypter und Ägypterin gibt es ja einfach heutzutage immer noch. Und das ist...
Also, das war eine krasse Tradition.
Genau, und irgendwie in der deutschen Betrachtung, wahrscheinlich der Betrachtung der meisten Menschen, ist es halt einfach ein Land. Wie
genau. Und die haben einfach 2000 Jahre lang, während wir noch hier Bronze geklöppelt haben, haben die schon die Welt regiert sozusagen.
Ja. Stabil.
Und heftige kulturelle Errungenschaften hervorgebracht, von denen du bis heute profitieren Glasgefäß habe ich in der Hand. Danke. 3.000 bis 4.000 Jahre alte Ägypter. Aber dann auch geil, dass dieser Einfluss der Alleinherrscher erst vom göttlichen Status zum nichtgöttlichen Status und dann kommen die schmierigen Drittpriester da um die Ecke und raffen das an sich und dann zerbröselt alles, weil die starke Zentralgewalt fehlt. Kann man kritisieren, aber es hat zum Zusammenbruch des Reiches
möglich. Könnte man dir jetzt auslegen, dass du ein starkes Regime möchtest? Führer wollte ich nicht sagen.
Ja, aber Donald Trump ist halt leider ein Schlappsack, deswegen so. Übt er diese starke Kraft nicht gut aus, sondern schlecht.
Ja.
Und das entlässt jetzt, würde ich sagen, ein kulturelles und militärisches Machtvakuum in diesem ganzen Bereich Südeuropa, Nordafrika, Westasien entstehen. Und wer schlüpft da rein im nächsten Jahrtausend? Die Griechen.
Die Griechen.
Und zu den Griechen kommen wir dann im nächsten Jahrtausend.
Endlich werden wir den griechischen Griechen ein bisschen gerechter.
Ja.
Die werden nämlich auch heimlich sind.
Und die beziehen sich dann natürlich ganz krass kulturell auf alles, was hier vorher sumerisch, patriarchalischem Reich, Ägypten und so passiert ist.
Ja, ist ja auch sinnvoll. Ich meine, warum sollte man nicht die positiven Aspekte einer vorangegangenen Kultur annehmen und weiterentwickeln?
Ja, warum nicht?
Spricht ja nichts dagegen.
Und in Italien haben sie schon das Rad geiler gemacht. Das ist der Vorläufer für ihre geilen Streitwagen, mit der sie nachher dann alles...
Ja. Alles hängt mit einem zusammen. Das lernt man. Man lernt viel. Ich wünschte, ich würde mir das alles auswendig merken können. Kann
ich
aber nicht.
Ich habe tatsächlich durch diese Mehrfachbeschäftigung jetzt, ich recherchiere das, dann gucke ich näher nach, dann lese ich das nochmal, dann kürze ich es nochmal ein, dann trage ich es hier vor, dann höre ich es hinterher nochmal im Podcast. Ich glaube, das setzt sich schon ein bisschen was.
Ja, also ein bisschen was auf jeden Fall. Und bei dir auch bestimmt mehr als bei mir, weil ich höre mir das ja eigentlich immer nur zweimal an. Und dann nicht mehr.
War so ein Gefühl für ein Kontinuum. Und ich habe schon mal geguckt, ich glaube, das erste Jahrtausend ist noch... Nee, irgendwann geht es dann nämlich so, dass es bei Wikipedia die Einträge sind. Da gibt es Einträge nicht nur für die Jahrhunderte, sondern für die Jahrzehnte.
Ja, genau.
Und dann für die Jahre.
Ja.
Und heute übrigens, ich weiß gar nicht, ob es immer schon war, für unsere Jahresblicke, die aktuellen, es gibt bei Wikipedia inzwischen Einträge für die Monate. Ist das neu?
Weiß ich nicht.
Also wenn du 2025 hast du 2025 und dann Januar.
Januar. Okay. Kann sein. Ich weiß nicht.
Du weißt nicht. Also wir müssen mit dieser Reihe spätestens aufhören im Jahr 2019. Weil das haben wir ja schon.
Genau, da haben wir alles besprochen.
So, wenn wir beim Jahr 2018 ankommen, sind wir so alt, dass wir auch immer noch das Geilste von ganz früher sagen können, weil das immer noch gültig ist.
Also auch schon dann über 1000 Jahre her.
Aber spannend wird jetzt natürlich Christi Geburt. Dann kommen wir jetzt bald ran. Ich denke, dass das erste Jahrtausend so ereignisreich ist, dass wir das nicht in eine Folge
holen. Das glaube ich auch. Aber das hätte ich auch beim zweiten Jahrtausend ehrlicherweise gedacht, weil ich mir dachte, wir sind jetzt schon so viel näher dran.
War nichts.
Ich meine, wir haben jetzt trotzdem 33 Minuten darüber geredet und werden jetzt einfach, ohne noch was anderes zu besprechen, diese Folge aufhören.
Aber immerhin nicht 40 wie beim letzten Mal.
Das stimmt übrigens nicht. Eine Sache müssen wir noch thematisieren.
Ich muss noch eine andere. Wie lange geht denn die Folge schon?
Naja, Stunde 20 oder so.
Na gut, sag mal.
Hühner?
Ja. Hühner.
Also Moment. Willkommen zurück, alle Leute, die jetzt an diese Stelle gespult haben, weil ihr nichts über die Vergangenheit
lernt. Eine Person, der pumpig ist, müssen wir nicht...
Eine nehmen. Pumpig und eine skeptisch.
Ja, Pumpy und Skepti. Die beiden griechischen Pharaonen. So, welcome back. Also Hühner, es ist so, ich hatte ja vielleicht schon erzählt, dass wir die entweder unser eines Huhn weggeben können oder das neue Hühner dazu holen können.
Eine große Menge.
Und das einzige Angebot hatten wir eine große Menge. Und jetzt haben wir mit denen so ein bisschen hin und her telefoniert und die wollen uns auch irgendwie noch Sachen geben. Und tatsächlich werden wir jetzt von denen 7 Hennen nehmen. Und dann haben wir eine ziemlich große Gruppe, haben wir nämlich 8 Hennen. Mhm. Und in den ganzen Verhandlungen ist irgendwie rausgekommen und wir haben damit schon mal ein bisschen immer geliebäugelt, dass die auch noch eine Ziege überhaupt.
Ist die High Maintenance oder kann man die einfach auf die Wiese stellen den ganzen Tag?
Das ist mehr Maintenance als ein Huhn,
mhm.
Aber es ist ganz schön aufregend und crazy und wir werden jetzt bald eine Ziege im Garten
haben. Ist das verbrieft und sicher und entschieden? Geil, und jetzt bin ich gerade weggezogen, wo eine Ziege...
Ja.
Da muss man sich was Gutes mit dem Namen überlegen. Lass es nicht einfach so irgendjemand. Da muss schon man sich ein bisschen Gedanken drüber machen.
Können wir im Podcast eine Ausschreibung machen. Wir haben noch keinen Namen. Also es gibt, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die hat schon jetzt natürlich einen Namen. Nee, da muss, ja, wir wissen noch nicht genau wann. Aber auf jeden Fall.
Und braucht die einen Stall auch? Oder kann die den gleichen benutzen wie die
Hühner? Ja, da sind wir, es gibt wohl einen Unterstand reif. Die muss nicht komplett geschlossen sein, aber ja. Und wir wissen nicht wann, aber wir kriegen sie noch im April. April.
Boah, wirklich?
Ja, wir kriegen keine Ziege.
Oh, ich habe mir das gerade die ganze Zeit schon vorgestellt, dass ja auch vielleicht so eine Ziege nicht ganz alleine da im Garten rumhängen kann.
Nein, die kann ganze sie Zeit. Nicht. Ich habe vorhin gedacht, dass es eigentlich schade ist, als du gesagt hast, dass der 1. April ist, dass ich mir für den Podcast nichts ausgedacht habe. Dann habe ich mir das kurz aus der... Also als wir in der Pause kurz gesprochen haben und du gesagt hast, erzählst du von den Hühnern, dachte ich, das ist eine gute Idee, da kann ich irgendeinen Scheiß erzählen. Nein, wir kriegen keine Ziege, aber ich werde heute angerufen von der Frau und dann kriegen wir Hühner.
7.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich mir auch eben ausgedacht. Die Geschichte musste ja ein bisschen glaubwürdig werden.
Aha.
Ich habe lange niemanden mehr in den April geschickt und die Person hat es mir geglaubt.
Ich fühle mich nicht mehr gut jetzt, muss ich sagen. Also jetzt ist mein positives Mojo einfach dahin geschmolzen.
Das tut mir sehr leid.
Ich fühle mich schlecht und weiß nicht, ob ich dir jemals wieder vertrauen kann.
Ah, auf jeden Fall nicht nächstes Jahr am 1.
April. Am 1. April.
Wann wurdest du das? Hast du mir schon mal jemanden in den April geschickt?
Nicht bewusst. Also ich finde das eine total beknackte Tätigkeit, passiv wie auch aktiv.
Ich finde, es ist gar nicht so leicht, weil die Leute schon ein bisschen auf der Hut sind am 1. April. Und es muss irgendwas sein, was schon cool, also es muss schon besonders genug sein, aber mein Bruder hat mal am 1. April mein Opa angerufen und gesagt, du musst ganz schnell kommen, Papa ist mit dem Auto hier gegen den Pfeiler gefahren und das ist so. Im Nachhinein denke ich auch so, ja krass, da denkst du ja jetzt erstmal daran, dass natürlich vielleicht immer verletzt ist, aber es ging irgendwie darum, dass der Pfeiler vom Haus zusammengesackt ist und wir irgendwie baulichen Support brauchen. Und dann ist er angefahren gekommen und dann stand da mein, weiß nicht, 12-jähriger Bruder stolz und hat April gesagt. Ich weiß nicht, ob mein Opa das lustig fand. Denke schon.
Oh, der hat ein paar gewischt
bekommen. Möchte ich irgendwie gerne Ziege haben.
Ja, das kann ich verstehen.
Und ich habe auch alle ZuhörerInnen in den April geschickt.
Jetzt bin ich richtig, richtig froh, dass ich nicht mehr da wohne.
Weil da so ein schrecklicher April-Scherz-Typ
ist. Ja, und keine Ziege im Garten.
Und keine Ziege im Garten, das stimmt. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen traurig jetzt sein, dass da keine Ziege ist. Nein. Vielleicht sollten wir uns eine Ziege holen.
Ja, holt euch doch mal eine Ziege. Könnt euch ja mal. Ihr braucht nur einen Unterstand. Da hätte ich eigentlich auch schon mal irgendwie skeptisch
sein können. Ja, ich wollte das auch schnell beenden an der Stelle. Weil ich gemerkt habe, dass mein Lügennetz ein bisschen schwierig wird. Okay, wir kriegen keine Ziege. Tut mir leid. War nicht so lustig. Weiter geht's im Text.
Das einzige April-Scherzmäßige, an das ich mich erinnern kann, ist, da war ich mit meinen Eltern und meinem Bruder im Urlaub auf Usedom, auf der Sonneninsel Usedom. Ja. Ich muss so ungefähr...
Die Sonneninsel Usedom?
Ja, so sagt man.
So sagt man, mit den ganzen AfD-Leuten, ne?
Mit vielen davon, ja. Ich muss so 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein. Es war herrlichstes Wetter. Wir wohnten in einem Haus von Bekannten, was die gebaut hatten, aber nicht selbst bewohnten und niemand bewohnte. An einem See mit einem Steg und mein Bruder hat da geangelt. Das ist auch eine der schrecklichsten, traumatischsten Fischgeschichten passiert, die ich so erlebt habe. Jeder Mensch hat traumatische Fischgeschichten.
Ja, aber, ja, ich glaube schon. Ich kenne keine.
Du kennst keine?
Ich habe auch keine.
Ich wollte doch jetzt eigentlich aufhören. Egal, das muss ich jetzt noch erzählen. Also erstmal April-Scherz. Ich habe meinem Bruder viel beim Angeln zugeguckt und dann bin ich irgendwann, ich weiß nicht, was mich geritten hat, es war irgendwie Juni oder Juli, so Sommerferien war das, super heiß, bin ich ganz, ganz, ganz schnell ins Haus gelaufen und habe gesagt, Mama, 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 mein Bruder, ich sage jetzt den Namen nicht, hat mit 2 Händen einen großen Fisch gezeigt, hat gesagt, so einen großen Fisch gefangen, komm mal gucken. Und dann hat meine Mutter irgendwie ihre Schuhe angezogen, ist dann dahin gekommen und kurz bevor sie angekommen ist, hat gesagt, nachträglich April, April. Aber es war halt in den Sommerferien. Also, ich bin vielleicht aber nicht besonders gut in solchen Dingen. Vielleicht kann ich deswegen nicht so gut damit umgehen.
Der Trick ist ja genau, dass alles auf dem Schirm haben und man trotzdem einen Weg findet, das zu circumnavigaten. Du kannst nicht nachträglich
das ist einzige,
was ist jetzt die traumatische Fischgeschichte?
Die traumatische Fischgeschichte ist, dass ich glaube, ich habe die auch schon an irgendeinem, ich weiß nicht, ob im Podcast oder irgendwo im Livestream oder so, irgendwann habe ich das schon mal erzählt. Du wirst dich wahrscheinlich gleich erinnern. Fische tendieren manchmal dazu, den Haken zu verschlucken. Mm. Mhm. Genau. Also wenn, keine Ahnung, was da schief gelaufen ist, zu spät angehauen mit der Rute, dass halt nicht der Haken durch die Lippe geht, sondern einfach im Körper drin ist. Und das war so ein, weiß ich nicht, so ein, keine Ahnung, was für eine Art von Fisch, so Standard. Forellengröße vielleicht?
Standardfisch.
Standardfisch. Ist das so eine Forellengröße?
Ich weiß es nicht.
Ich kenne mich auch nicht gut aus. Aber halt so ein kleiner, unspektakulärer Fisch. Und der hatte den Haken verschluckt. Und ich habe meinem Bruder dann dabei zugeguckt, wie er so im Schneidersitz sitzt. Ich habe es doch genau vor Augen, obwohl das so lange her ist. Ich weiß noch das Wetter. Ich weiß ungefähr, wie die Sonne stand und so. Und dann prügelt er in diesem Fisch herum und versucht da seinen Haken wieder rauszubekommen. Und mit einmal macht es ein Geräusch, ungefähr so. Und ich sehe, wie mein Bruder aus diesem Fisch das komplette Innere herauszieht mit seiner rechten Hand, wo der Haken noch also dran, drin war, in den ganzen Eingeweiden, und links mit der linken Hand nur noch die Hülle von diesem Fisch in der Hand hält, die vor Schreck wegwirft, die auf der Oberfläche schwimmt und dieses blutige Matschding noch am Zappeln war.
Und dann Gott, das ist noch ein Zappeln.
Ja, dann ein bisschen geskinnt. Lebendig geskinnt. Und dann hat er noch den Resthaken da rausgeholt und das dann auch noch so weggeschmissen. Und ich habe das so vor Augen. Ich weiß noch genau, wie ich mich umgedreht habe. So instant so. Ich dachte, oh Gott, das ist was ganz Schreckliches. Ich will es nicht sehen. Ich habe ein bisschen gesehen. Es hat sich eingebrannt, aber ich muss mich sofort wegdrehen von dieser Szenerie, weil es zu krass ist für meinen kleinen Kinderkörper.
Ich glaube nicht, dass du das schon mal erzählt hast. Oh. Ich habe eine richtig körperliche Reaktion darauf.
Ich würde so gerne sagen, April, April, aber es ist eine wahre Geschichte, leider. Es ist leider wirklich eine wahre Geschichte. Ich habe das Geräusch noch vor Augen. Ich weiß alles noch.
Das Geräusch vor Augen, schön.
Ja. Ekel. Ganz eklig.
Der arme Fisch.
Der arme Fisch.
Was für Schmerzen.
Mhm.
Und dann den zappelnden, leblosen, dann leblosenden Körper ins Wasser auch geworfen.
Ja, beides im Wasser und das Schwamm. Also ich glaube, nur die Hülle schwamm.
Und dein Bruder, wie ging es dem so damit?
Ich glaube, auch nicht so gut. Der war auch erst vielleicht 11, 12 muss der gewesen sein zu dem Zeitpunkt, wenn ich 7, 8 war.
Wie fürchterlich.
Ja, das war fürchterlich. Deswegen esse ich nicht so gern Fischstäbchen auch. Weiß ich nicht, ob das was damit zu tun hat.
Boah. Okay, das war ein interessantes Ende einer ansonsten ganz entspannten Folge.
Sorry.
Ja, ich entschuldige mich auch für meinen schlechten April-Scherz.
Vielleicht eine Triggerwarnung in die Folgenbeschreibung reinschreiben. Aber wird auch nicht unbedingt gelesen, weil Beschwerde von Anne war ja auch, dass das Segment so lang ging und ich ja schon reingeschrieben hatte, wann es endet. Ich lese die Texte doch nicht. Aber das lohnt sich manchmal.
Das lohnt sich, Anne.
Zum Beispiel für Triggerwarnung und um zu wissen, wann dieses Segment Geiles von ganz früher vorbei ist.
Frühestens übernächste Folge gibt es die Jahre 1000 bis 500.
Genau, die nächste Folge wird alles über Werner.
Alles über Werner, Folge 181. Auf. Ich habe nicht so viel über Werner zu sagen.
Ja, dann soll uns nicht davon abhalten, die so zu nennen.
Stimmt, denn es ist leicht, alles über ihn zu erzählen.
Haben wir vielleicht auch noch Zeit für das 1000. Jahrhundert. Nee, erste Jahrtausend, so rum. Das tausendste. Nun denn, vielen Dank, dass ihr alle da draußen zugehört habt und dass ihr uns weiter die Treue haltet. Wir appreciaten das, wir schätzen das und erfreuen uns daran. Wie geht's deinem Rücken?
Nur unverändert.
Unverändert, gut, dann macht eure Übung, bewegt euch, macht was, bevor es symptomatisch wird.
Bevor ihr es bereut.
Aber wenn ihr raucht und nicht aufhören wollt, ist es auch okay.
Nee.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gehabt euch wohl.